ARD. Talk mit Tees.
Ich spreche mal gerne von dem Pendel des Lebens. Um eben ganz extreme Freude zu spüren, musst du auch mal extreme Traurigkeit gespürt haben. Ordnung ist nicht gleich kein Chaos im Alltag. Man schätzt mich immer sehr als kontrolliert ein, aber in solchen Situationen bin ich immer sehr frei und mutig, weil ich mir denke, okay, was wäre jetzt das Worst Case? Was wäre im schlimmsten Fall? Kannst du damit umgehen? Aber was, wenn es funktioniert? Wie genial wäre denn dieses Gefühl, wenn es funktioniert? Und von dieser Freude werde ich immer geleitet. Ich weiß nicht, woher dieses Vertrauen kommt, aber ich hatte immer das Gefühl, ich werde das schaffen. Egal wie, ich werde das hinbekommen.
Wie kann man ruhig schlafen mit so viel Schulden?
Vielleicht, weil die Situation, ein Kriegskind zu sein, noch ein bisschen schlimmer war.
Mein Name ist Christian Thies und ich lerne gerne Menschen kennen, die auch mein Leben bereichern, mir eine neue Perspektive schenken oder ein paar neue Ideen. Auf Isella Lange war ich besonders gespannt, denn sie ist Ordnungsinfluencerin mit über 350.000 Followern bei Instagram. Ich bin selber einer, der Ordnung liebt. Auch wenn ich es nicht immer schaffe, Ordnung zu halten, schon gar nicht im Büro. Aber Ordnung gibt eine unglaubliche Ruhe. Und es ist so viel einfacher, Ordnung zu halten, als dann am Ende groß aufräumen zu müssen. Und eine, die das versteht, das ist Isella. Um ihr Bedürfnis nach Ordnung zu verstehen, hilft es, ihre Geschichte zu kennen. Mit 6 Jahren ist sie mit ihrer Familie aus Jugoslawien nach Deutschland geflüchtet. Nur das Allerwichtigste im Gepäck. Daraus entstand auch ein Hang zur Ordnung. Warum genau, das erfahrt ihr gleich in diesem Podcast. Und ich vermute, sie könnte auch in vielerlei Hinsicht Vorbild sein. Sie hat ein sehr optimistisches Wesen. Sie ist trotz diverser Rückschläge, Abschiebung, drohende Insolvenz, Trennungen, nicht zuletzt der Bürgerkrieg und das, was davon auch als Erwachsene geblieben ist, sie ist immer weiter geradeaus gegangen. Sie ist immer wieder auf die Beine gefallen und ich vermute, das hat sie einfach mit ihrer Wesensart und ihrer Haltung dem Leben gegenüber erzwungen. Offensichtlich funktioniert das. Welches ihre Hindernisse waren, das erfahrt ihr gleich in diesem wirklich interessanten, sehr offenen und liebenswerten Gespräch. Und ein paar Tipps, wie man leichte Ordnung halten kann, gibt es natürlich auch.
Ein Podcast von SWR3.
Isella Lange ist da.
Ja, ich freue mich und bedanke mich für die Einladung.
Guten Tag. So, Internetpersönlichkeit.
Bezeichnet man das so?
Ja, ist ein Begriff, habe ich jetzt gefunden.
Ja,
mittlerweile. Content Creator wissen viele immer noch nicht genau, was ist damit gemeint. Internetpersönlichkeit.
Das ist ein Begriff,
heißt
das
es kann jetzt. Man. Okay. Ja. Autorin, Ordnungsinfluencerin und das noch aktuell alleinerziehend mit 4 Kindern.
Ja.
Du hast auch noch einen Ratgeber geschrieben, angelehnt an deine eigene Autobiografie oder an deine eigene Biografie, muss man sagen. Dann herzlich willkommen erstmal ganz offiziell.
Vielen Dank. Dankeschön.
Super. Kids alle versorgt?
Ja.
Wann musstest du aufstehen heute Morgen?
Um 5.15 Uhr.
Das ist jeden Tag so?
Ja, teilweise sogar um 5, damit ich eine gute Stunde habe, bevor die anderen Kinder aufstehen oder bevor die ersten Kinder aufstehen und meinen Kaffee in Ruhe trinke, in den Tag reinkomme. Weil ich finde es tatsächlich etwas schwierig, wenn alle zusammen aufstehen und Kinder wollen natürlich alle morgens etwas. Und das ist natürlich und total normal. Ja. Aber ich brauche diese paar Minuten vorher für mich und dann läuft der Morgen auch besser. Wobei unser Montagmorgen diese Woche sehr chaotisch war.
Weil?
Ja, also es lief sehr, sehr gut zuerst. Und ich dachte mir, während mein Kaffee da so lief, wow, also für Montagmorgen habt ihr das wirklich gut gerockt. Und dann flog diese volle Müsli-Schüssel einmal über den kompletten Tisch, über die frisch angezogenen Kinder. Der Bruder erschrak sich und warf dann seinen Tee noch um. Und dann habe ich mir gedacht, du kannst jetzt nur noch zählen, du kannst jetzt nur noch atmen. Wir können es jetzt nicht ändern, wir können es jetzt nur noch sauber machen. Von neuem Beginn umziehen und dann machen wir das Beste draus. Wir haben es am Ende geschafft. Wir waren alle pünktlich.
Hammer. Mit der Ordnungsmam schlechthin.
Ja, es ist alles an Platz und Stelle, wie es sein soll.
Oder denkst du in der Situation, wenn so viel Chaos passiert, denkst du auch, Handy raus, ich muss was filmen.
Nein,
das gibt eine gute Story.
Mm-mm, gar nicht. Also meine Kinder sind auf Instagram gar nicht zu sehen. Überhaupt nicht. Man weiß, ich habe vier Kinder, ich habe drei Söhne.
Da können sie nur Tochter. Die Müsli-Schalen und die Flecken
genau,
auf dem Fußboden abfilmen.
Genau, korrekt. Aber wenn es eine Morgenstory gibt, dann ist das meistens in dem Zeitfenster, wo ich noch alleine bin. Ansonsten erst dann, wenn wirklich alle Kinder in Kindergarten und Schule sind, weil mein Content sich wirklich um das dreht, was in meinem Kopf ist, was in meinem Alltag passiert. Ganz losgelöst von den Dingen, die den Kindern passiert. Das ist mir schon sehr wichtig.
Und das ist auch gut so.
Ja, da sind mir meine Kinder auch sehr dankbar. Da hatten wir gestern Abend schon ein Gespräch mit den Teenagern-Jungs und da hatte ich einen der zwei Großen in der Küche so leicht die Hand beim Kochen gefilmt, habe gefragt, darf ich das posten? Und dann hat er ganz klar gesagt, ja, aber ohne Ton. Dann ist das für mich in Ordnung. Und das finde ich so schön, dass er selbst auch versteht, auch mit seinem Alter, wo Social Media auch schon ein Thema ist, wir brauchen hier so eine kleine Sicherheitsregel und Mama hält sich auch dran und ich darf auch ganz klar sagen, ich möchte das nicht. Und das finde ich schön.
Ja, um deinen Hang zur Ordnung auch zu verstehen, muss man deine Geschichte auch ein bisschen kennen. Denn teilweise ergibt sich das natürlich. Mhm. Du bist mit 6, 7 Jahren geflüchtet, 6,5 mit deiner Familie aus damals noch Jugoslawien. Oder war es schon Bosnien?
Das ist damals jetzt muss ich mal selber überlegen, ja, ehemals Jugoslawien und dann wurde es im Krieg getrennt, dann Bosnien-Herzegowina.
Ja, ihr seid nach Deutschland geflüchtet, natürlich nur die wichtigsten Sachen im Gepäck.
Korrekt.
Weißt du noch, was du dabei hattest? Was hast du mitgenommen?
Meine schwarzen Lackschuhe.
Witzig.
Das erzählt meine Mutter heute immer noch. Ich hätte ja, also wir durften nicht viel mitnehmen, aber eine Sache und ich sollte eingeschult werden, also ich wurde eingeschult, aber die richtige Schuleinführung war noch nicht. Es gab einen Einschulungstag und da sollten wir ein Gesicht aufsagen und ich hatte mir für diesen Tag schwarze Lackschuhe ausgesucht. Und die waren so klein, dass es super schwer war, überhaupt meine Größe zu finden, weil ich so kleine Füße habe. Und ich habe gesagt, ich möchte diese schwarzen Lackschuhe mitnehmen. Also wirklich nur mit dem Nötigsten. Ich kann aber wirklich nicht sagen, ob sie tatsächlich in Deutschland mit mir angekommen sind.
Okay.
Weil das waren schon einige Etappen, die wir durchgemacht haben, bis wir irgendwann von meinem Opa und ich glaube, das war mein Onkel, so genau kann ich mich gar nicht dran erinnern, abgeholt worden sind in Österreich und dann kann ich nicht genau sagen, ob die mitgekommen sind oder ob wir sie doch irgendwo zurücklassen mussten.
Für Außenstehende klingt das immer so fast schon einfach, auch wenn wir wissen, es ist nicht einfach. Ja, wir sind dann nach Deutschland geflüchtet, als sei das eine Sache von 2 Tagen. Und man ist irgendwo an der Grenze in Deutschland und im Auffanglager.
So einfach ist das leider nicht. Also ich kann zu meinem Glück sprechen, ich weiß nicht mehr viel. Ich denke, das ist auch Selbstschutz. Habe aber natürlich noch die Erinnerung daran, wie sich das angehört hat, als die Bomben so über die Stadt geflogen sind. Dieses Sirenengeräusch und auch die Einschläge, das Häuserbrennen. Also gerade in der Nacht, wo wir geflüchtet sind, war das sehr präsent. Wir sind ja damals ohne meinen Vater geflüchtet, also meine Mutter, mein Bruder und ich. Und wir haben teilweise auch eine Nacht in einer Kirche verbracht. Dort waren auch humanitäre Organisationen aus Deutschland da und haben uns da mitversorgt. Es ist ein tagelanger Prozess. Ich würde sagen, 3, 4 Tage bestimmt waren das. So genau kann ich das nicht sagen. Ich war noch zu klein, aber kann mich an bestimmte Highlight-Momente erinnern, die einfach hängen geblieben sind. Also so eine Busfahrt, wo man komplett im Dunkeln fährt, das Licht ausmacht, weil man natürlich auch irgendwie Sorge hat. Man wird angehalten und dann die Erleichterung, als wir ankamen und mein Opa uns abgeholt hat. Ja. Aber für mich war dieses Gefühl, wir sind jetzt hier ein paar Tage. Und dann bin ich wieder zu Hause bei meinen Freundinnen und in unserem Hof und in meinem Zuhause mit meinen Eltern. Also ich habe zu diesem Zeitpunkt nie gedacht, wir bleiben hier länger.
Aber Licht aus am Bus. Dunkel durch die Nacht fahren,
das hat ja
damit
Gründe.
Man kein Ziel ist. Natürlich.
Ja, das hat Gründe. Darüber macht man sich keine Gedanken, weiß aber auch, spürt auch als Kind, das ist schon eine Situation, die irgendwie nicht angenehm ist. Und man merkt natürlich auch das bedrückte Gesicht der Mama, dass irgendwas nicht stimmt. Und dann natürlich die Frage, ja, warum ist Papa eigentlich nicht dabei? Also das ist schon etwas, was schwer zu begreifen ist und auch schwer zu erklären. Jetzt kann ich gut drüber reden. Das sind jetzt natürlich viele Jahre. Aber es ist schon ein Trauma. Also ich merke das auch in Situationen, wenn so zentraler Sirenenalarm getestet wird.
Das heißt,
der ist ja angekündigt, da muss ich wirklich auch immer alle Fenster schließen. Da löst das etwas in mir aus. Ja.
Du hast gerade was gesagt mit Gedicht aufsagen. Es ging um die schwarzen Lackschuhe. Ja. Und ich verstand nur, ich musste ein Gedicht aufsagen.
Ja, wir mussten bei der Einführung in die Schule, ja. Bei uns sind das zwei Teile in Bosnien gewesen, wirklich ein Gedicht auswendig lernen. Und meins ging um einen Marienkäfer.
Für die Einschulung?
Für die Einschulung. Wir mussten tatsächlich auch schon lesen und schreiben können. Also das wurde nicht erst in der Schule beigebracht, sondern das mussten die Eltern schon zu Hause machen.
Das ist interessant. Ja. Und das ist ja ganz anders als bei uns.
Komplett, ja.
Und das Gedicht mit dem Marienkäfer, kannst du das noch?
Nein, nein. Nein. Ich spreche auch mittlerweile gar nicht mehr so fließend Bosnisch. Also Deutsch ist meine Hauptsprache geworden. Deutsch ist meine Wunschsprache, Muttersprache kann ich nicht sagen. Ich träume auch auf Deutsch und ich glaube, in dem Moment, wo
was
ich angefangen...
Was heißt das eigentlich, ich träume auf Deutsch?
Ja,
das sagen
also,
die Leute
ja,
immer.
Das, ich glaube, wenn man anfängt, in der Sprache zu träumen, indem man sich bewegt und auch lebt, dann ist man wirklich angekommen.
Aber man träumt auch in Bildern.
Ja, aber wenn ich spreche mit anderen
also,
Menschen, dann spreche ich. Und genau, wenn ich nacherzählen würde einen Traum, dann hat die Person im Traum auch in Deutsch mit mir gesprochen.
Mhm. Tja. Das war eure Flucht erstmal nach Deutschland. Mhm. Dein Vater war nicht dabei. Mhm. Dein Vater musste bleiben, dein Vater musste kämpfen.
Ja, natürlich. Die Bundeswehr hat dann alle Wehrfähigen, sagt man das so, Männer eingezogen. Ich weiß nicht, ab welchem Alter.
Also die Armee
in
Bosnien.
Genau.
Bundeswehr,
ja, genau. Bundeswehr
zu ist so,
ja, genau. Also die Armee, die jugoslawische Armee.
Ja.
Und ich kann es nicht beziffern, wie lange das war. Wir hatten teilweise auch telefonischen Kontakt, also meine Mutter mit meinem Vater. Okay. Und erst viel später hat er erzählt, was in dieser Zeit passiert ist. Also teilweise, dass er auch Kriegsgefangener war und wie ihm die Flucht gelungen ist. Das ist schon, aber auch nicht alles, ich denke mal, auch um uns als Kinder zu schützen.
Ja. Kinder und Ordnung, das sind eigentlich zwei Themen, die sind nicht kompatibel
passen
miteinander.
Nicht zusammen, oder?
Nein, überhaupt nicht. Bei dir war es aber früh ein Thema.
Ja.
Ordnung.
Ja, das war mein Anker, mein Halt.
Ja. Von wann reden wir? Auch schon 7, auch schon die Zeit der Flucht? Nein, da haben Kinder ja eigentlich andere Dinge
nicht.
Im Kopf. Ne?
Da nicht. Ich glaube, das kam etwas später. Wir haben relativ beengt gelebt. Also die finanziellen Mittel waren ja auch gar nicht so da. Ich hatte auch kein eigenes Kinderzimmer.
In Kassel.
In Kassel, genau. Also ich war schon immer in Kassel.
Du warst schon immer in Kassel.
Ich bin auch nach Kassel wieder zurück. Dazu kommen wir gleich.
Und nicht viele sagen, das ist der Ort einer Sehnsucht.
Nee.
Kassel ist der Ort meiner Sehnsucht.
Aber ich fühle mich hier wahnsinnig wohl.
Natürlich, es ist dein Ort, dein Ankunftsort.
Vielleicht auch, weil es der wirklich gewählte Wunschort dann auch später geworden ist.
Ja.
Und ich glaube auch aufgrund der Situation, dass ich auch kein eigenes Zimmer hatte. Und meine Kleidung war zum Beispiel... Ich weiß nicht, ob das kennst du bestimmt noch, diese großen Wohnwände, die es früher in den Wohnzimmern gab. Also wirklich von einer Ecke zur nächsten, von unten bis oben hin. Da war meine Kleidung drin, also im Wohnzimmer.
Ja, weil ihr keinen Schrank hattet.
Genau, also mein Bruder hatte ein Kinderzimmer, er war eben älter und hat das Kinderzimmer zugeschrieben bekommen und ich hatte keins. Und ich habe dafür gesorgt, dass dieser Rahmen, den ich da hatte, dieser Schrankabschnitt einfach für mich und meine Sachen so geordnet ist, dass das einfach meine Welt ist. Meine Mutter ist nicht so ordentlich, die sammelt auch gerne. Das hat bestimmt auch nochmal dazu beigetragen. Die kann sich schwer trennen und ist irgendwie der Meinung, wir bräuchten 50 Set Bettwäsche für 4 Personen. Und ich habe immer gesagt, ja, aber du beziehst doch nur die oberen 4. Warum denn immer? Ja, aber es könnte ja jemand zu Besuch kommen. Habe ich nicht übernommen. Bei mir ist es nicht so.
Ja, so haben manche Mütter, ich habe es gerade von einem polnischstämmigen vor kurzem gehört, da ist der Kühlschrank immer komplett voll mit Essen. Von oben bis unten. Es könnte ja jemand zu Besuch kommen.
Genau, könnte ja sein. Und Handtücher, da könnte man ganze Krankenhäuser mit ausstatten. Aber ja, es war immer genug da, zumindest was das angeht.
Und Ordnung war früh ein Anker, hast du gesagt.
Ja.
Was heißt das genau?
Es war ja immer sehr unbeständig. Ich habe nie damit gerechnet, dass wir tatsächlich irgendwann abgeschoben werden, weil sich meine Eltern wahnsinnig integriert haben, Deutschkurs gemacht, gearbeitet haben. Wir sind zur Schule gegangen. Also wirklich einfach angekommen. Wir waren angekommen, wir wollten bleiben und dachten immer, je mehr wir uns integrieren, je mehr wir Teil dieser Gesellschaft sind, dann werden wir doch nicht wieder zurückgeschickt. Und wohin auch, weil das Gebiet, wo wir ursprünglich gewohnt haben, war nicht mehr das Wohngebiet, was wir mal kannten und gehörte auch nicht mehr zu Bosnien-Herzegowina. Und ich habe natürlich gemerkt, dass es immer eine unruhige Stimmung gab. Meine Eltern haben natürlich mit Familie in Bosnien telefoniert, dass irgendwann auch im Raum stand, wir werden abgeschoben. Und vor allen Dingen auch, ich habe es ja mitbekommen, also wenn Klassenkameradinnen aus einem anderen Gebiet kamen und dort war es schon so, dass man hin konnte, wurden sie abgeschoben. Und dieses Ordnen war mein Teil, das konnte ich bestimmen. Das war unter meiner Direktion. Ich konnte ganz genau sagen, wie etwas ist, weil alles andere um mich herum war so unbeständig, war so unsicher. Es gab keine klaren Aussagen. Ich wusste nicht, kann ich meinen Abschluss in Deutschland machen? Werde ich hier studieren oder meine Ausbildung machen? Es war alles sehr, sehr ungewiss. Und ich habe wirklich bis zu dem Tag, als wir wirklich abgeschoben worden sind, nicht damit gerechnet, dass das wirklich passieren wird.
Und es passierte. Ja. Nach 7 Jahren.
Ja, mit 14.
Mit 14.
Mit 14, mitten in der Pubertät. Also eigentlich, wo so viele andere Themen präsent sind, die einen jungen Erwachsenen beschäftigen, muss man aus seinem gewohnten Umfeld raus. Und Sicherheit war ja schon immer ein Problem, weil man ja doch relativ oft diese verlassen musste. Wir mussten auch relativ oft umziehen. Da mussten wir zurück. Mit dem, was wir da hatten. Mein Vater ist immer wieder vorher runter, hat versucht, für uns ein Zuhause zu schaffen. Ja. Aber dieser Tag, wo ich auf diesen 30, 40 Zentimeter in diesem Auto hinten rechts hinter meiner Mutter saß, das war sehr prägend. Also wirklich sehr prägend. Und ich habe mich so gefühlt, als ob ich da sitze. Ich wusste, ich bin in diesem Auto. Aber alles, was an meinen Gefühlen war, ist in Deutschland geblieben. Und es war 4 Jahre schon sehr, sehr, spoiler ich, dass ich wieder zurückgekommen bin, sonst würde ich ja auch nicht hier sitzen.
Ich wollte gerade sagen, genau, das ist jetzt keine große Überraschung. Ja. Aber ihr wart erstmal, du warst 14, ihr wart erstmal
4 Jahre dort.
4, 5 Jahre wieder in Bosnien.
Ja.
Wurde Bosnien Heimat? Denn mittlerweile warst du ein deutsches Mädchen.
Nee.
Wurde nicht.
Es hat sich für mich angefühlt, als ob ich dort mehr Flüchtling war als in Deutschland. Weil wir waren die geflüchtet sind. Wir sind nicht geblieben oder mein Vater ist nicht bis zum Ende geblieben, um für das Heimatland zu kämpfen. Er ist so zu seiner Familie. Es gab ja genug Familien, die sich entschieden haben, dort zu bleiben. Für uns war es naheliegend, weil meine Großeltern als Gastarbeiter in Deutschland waren, dass wir sagen, wir bringen uns in Sicherheit und flüchten nach Deutschland.
Also im Prinzip war dein Vater das Problem, dass er irgendwann nicht mehr gekämpft hat.
Vielleicht in den Augen der anderen. Ich war natürlich froh darüber, dass er gesagt hat, ich gehe zu meiner Frau und meinen Kindern. Logisch, ich war froh, dass unser Papa da war. Und man versteht natürlich auch nicht den Sinn vom Krieg. Also als 7-, 8-, 9-, 10-jähriges Mädchen ist das ja ein Begriff, mit dem kann man nichts anfangen. Warum machen das Menschen? Warum tun sie sich weh? Warum werden da Menschen umgebracht? Warum kämpfen die um Land? Warum? Ja. Also das versteht man natürlich nicht.
Nein, auch heute noch nicht.
Nee, heute. Immer
auch
noch nicht.
Heute versteht man das nicht.
Wird man das nie verstehen, ja.
Das heißt, was hast du zu spüren bekommen, was dich dann letztendlich zu diesem Gefühl gebracht hat, hier ist nicht mein Zuhause, hier bin ich eher Flüchtling. Woran hast du es gemerkt?
Es waren eher die ältere Generation, die dieses Gefühl vermittelt hat. Manchmal auch Lehrer. Mein Glück war, dass in diesen Ort, wo wir damals zurückgegangen sind oder wo unsere neue Heimat war, sehr viele aus Deutschland wieder zurückgekommen sind. Also es war so ein kleines Dorf, wo sich viele wieder gefunden haben. Demnach war die Sprache auch wieder für mich noch ein Teil des Alltags. Also ich war nicht gefordert, den ganzen Tag eine Sprache zu sprechen, die ich die letzten Jahre nur in meinem eigenen Zuhause gesprochen habe und außerhalb dieser vier Wände eigentlich nur Deutsch, sondern da waren Freunde, die ebenfalls Deutsch gesprochen haben. Und das war schön. Das war ein schönes Gefühl, aber in meinem Kopf war immer der Gedanke, was kann ich machen? Was kann ich hier erschaffen, damit ich so schnell wie möglich wieder zurück kann? Und das ist interessant. Eigentlich bin ich ja dahin zurück, wo ich herkomme. Aber für mich fühlte sich das so an, als ob ich nach Deutschland zurück muss. Also in meine Wahlheimat.
Ja, und du bist dann auch zurückgekommen. Ja. Mit 19 war das, glaube ich.
Etwas über 18, ja.
Viele Influencer haben ja tatsächlich während Corona angefangen. Oft nur so aus Spaß, aus Langeweile.
Hier sitzt auch eine.
Da sitzt auch eine. Was war deine Lebenssituation Anfang Corona-Zeit, bevor quasi du bei Instagram überhaupt angefangen hast und dann auch sicherlich zu deiner eigenen Überraschung wirklich durchgestartet bist mit einem Zuspruch, mit dem man eigentlich nie hätte rechnen können.
Bis heute ist das für mich sehr suspekt. Also wirklich.
360.000 oder wie viel sind es gerade Instagram-Follower zum Beispiel?
Ich weiß es manchmal selbst gar nicht.
Es ist auch nicht wichtig.
Genau, es ist eigentlich ist es gar nicht wichtig. Für mich ist ja der Mehrwert, der bei den Followern bleibt, noch viel wichtiger als die Zahl, die da oben steht.
Ja.
Ich befand mich tatsächlich zu diesem Zeitpunkt, wir sprechen von Ende 2020, Anfang 2021, also das war ja, glaube ich, auch der längste Lockdown zu dem Zeitpunkt, in einer privaten schwierigen Situation, in meiner Partnerschaft, gleichzeitig auch in einer beruflichen sehr schwierigen Situation. Ich war viele Jahre selbstständig. Ich hatte ein Einzelhandelsgeschäft, ein Stoffgeschäft, eine Nähschule, einen großen Online-Shop. Also kreatives Arbeiten war schon immer mein Teil. Und mit dem Lockdown war einfach auch alles zu. Ich hatte ein kleines Baby, also Das kleinste Kind war zu dem Zeitpunkt ein Baby.
Drei hattest du zu der Zeit?
Also vier, schon vier.
Das waren auch schon vier.
Schon
also,
vier.
Ja, na klar, 2021, ja, gar nicht so lange.
Schon vier. Und ich wusste, ich kann mein Geschäft nicht retten.
Ja.
Ich stand vor der Insolvenz, ich musste mein Geschäft abgeben. Es war für mich in dieser Konstellation der Pandemie, des Lockdowns, der geschlossenen Geschäfte nicht möglich, überhaupt ein Tagesgeschäft aufrechtzuerhalten. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht, wie werden wir überhaupt das nächste Jahr und das mit einem frischen Neubau schaffen finanziell. Wir sind an all unsere Ersparnisse gegangen. Und ich habe tatsächlich mit Instagram angefangen, ursprünglich mit dem Gedanken des Hausbaus. Ich nehme vielleicht ein paar Follower mit, so eine Handvoll mit meinen Ideen. Und ich habe ja eine große Vorliebe für schwarze Farben. Und das ist ja für viele immer sehr dunkel und düster. Und ich wollte zeigen, dass das eben auch trotzdem sehr angenehm und gemütlich geht. Habe mich aber mit den Beiträgen, die ich gepostet habe, nicht nur in etwas begeben, was ich gerne mache, also Ordnung, sondern in eine Ablenkung meiner eigenen Situation. Mhm. Also ich konnte in diesen Stunden, wo ich da an meinem Account saß, mich auch einfach so ein bisschen ablenken von dem, was gerade an Kopfchaos bei mir passierte und wo ich noch keine Lösung für dieses Problem hatte.
Was war so dein erster Post oder einer der ersten Posts?
Also mittlerweile ist der ja nicht mehr zu finden, weil ich den ja, glaube ich, schon gelöscht oder archiviert habe.
Warum eigentlich?
Zu dem Zeitpunkt habe ich tatsächlich auch immer wieder mal meine Kinder thematisiert, ohne zu sehr ins Detail zu gehen. Aber da hätte man so ein paar Rückschlüsse ziehen können und ich versuche so wenig wie möglich zu sagen. Und deswegen gibt es diese Beiträge nicht mehr. Es war, glaube ich, vielleicht ist der noch drin, ich müsste jetzt selbst schauen, ein Blick aus der Küche in dieses Feld rein, was auch immer nicht bebaut werden wird. Das war so, glaube ich, auch der erste Instagram-Post. Und damit beginnt auch ein Teil in meinem Buch, wie meine Gedanken in diesem Moment kreisen, wo dieses eigentlich sehr harmonische, ruhige Bild entstanden ist. Also es ist ja wirklich pure Ruhe, aber in meinem Kopf war ja absolutes Chaos.
Ja.
Und dann habe ich angefangen, während ich mein Haus eingeräumt habe, einfach das mitzufilmen. Und mitzuzeigen, damals ja noch gar nicht zu filmen, weil es gab ja damals noch gar keine Reels, es gab ja nur Beiträge zu dem Zeitpunkt und mich gab es mit Gesicht und Stimme auch noch nicht.
Mhm.
Also es war alles in Bildformat und ich habe versucht in Step-by-Step-Bildern zu zeigen, was ich da mache.
Ja.
Und es hat bei vielen Menschen, die ja offensichtlich alle genauso wie wir zu Hause saßen und sich in Tag ein, Tag aus immer dasselbe befanden, etwas ausgelöst und auch die Motivation, machen wir doch einfach mal mit.
Ja, weil viele in der Zeit natürlich auch umgemodelt haben,
genau,
ihre Häuser renoviert haben,
korrekt,
ein bisschen was gebaut haben.
Ja.
Und da kommt eine, die hat ein Haus und da ist auch noch Chaos.
Ja.
Und wir verfolgen das Ganze mal, wie sie Schritt für Schritt ein bisschen in Ordnung bringt, was sie daraus macht. Aber man muss erstmal auch auf die Idee kommen von deiner Seite aus. Auf wen hattest du denn geschaut zu dem Zeitpunkt? Wer war denn Vorbild vielleicht bei Instagram?
Also diese Nische war zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht präsent. Es gab bei Netflix Marie Kondo.
Marie Kondo.
Genau, das war ja schon sehr, sehr, sehr strukturiert und sehr akkurat. Und mir war es wichtig, das Ganze europäischer zu machen, das Ganze nahbarer für europäische Familien zu machen, auch Familien mit vielen Kindern. Und wenn ich nach Ordnung mit Kindern gefragt werde, es passt nicht zusammen. Und auch wir befinden uns nicht 24/7 in einer Ordnung. Aber wenn man Ordnung schafft in einem Familienalltag, geht es um die Grundordnung. Also ich weiß ganz genau, wo bestimmte Dinge sind. Und wenn das alltägliche sichtbare Chaos ausbricht, ist das relativ schnell weg, weil auch nicht in den Schränken noch zusätzlich Chaos wartet, sondern man ganz genau weiß, wo sind die Spielsachen, wo kommen die Bastelmaterialien hin, wo sind unsere ganzen Sachen für den Winter, kram ich sie jetzt vor und packe die Sommersachen weg. Es hat einfach Struktur. Mir macht das Spaß, mich beruhigt das, mich erdet das. Und letztendlich ist das ein super Zeitgewinn für den Alltag mit Kindern.
In welcher Phase deines Lebens hast du am meisten über Disziplin gelernt?
In meiner Selbstständigkeit, ohne lange zu überlegen. In allen Phasen meiner Selbstständigkeit. Ich bin sehr oft auf die Nase gefallen. Ich habe auch viele Fehler gemacht. Es ist nie etwas immer nur gut gelaufen.
Ja.
Und ich glaube, genau in diesen Momenten wächst man am meisten über sich hinaus. Also gerade diese schwierigen Momenten. Und ich glaube.
Aber man kann auch einfach mit wahnsinnig viel Schulden einfach zurückbleiben.
Ja, auch das, ja. Du willst zu einem bestimmten Thema.
Nein, will ich gar nicht. Aber das ist natürlich der Satz. Ja. Man lernt immer, wenn etwas schief geht, wenn die Zeiten ganz schlecht sind, dann gehst du gestärkt daraus heraus. Ja. Dann lernst du am meisten. Wir entwickeln uns immer dann, wenn wir aus unserer Komfortzone heraustreten. Mhm. Das klingt alles total super. Aber es besteht immer auch die Möglichkeit, dass man am Ende nicht wieder auf die Beine kommt. Das wollte ich nur gerade einordnen.
Das stimmt. Und dieser Zufall oder diese Möglichkeit ist mir ja auch passiert.
Aber die Angst hast du nie gehabt, dass es nicht klappen könnte?
Das ist interessant. Man schätzt mich immer sehr als kontrolliert ein. Aber in solchen Situationen bin ich immer sehr frei und mutig. Ich würde mich selbst auch als sehr mutig bezeichnen, weil ich mir denke, okay, was wäre jetzt das Worst Case? Was wäre im schlimmsten Fall? Kannst du damit umgehen? Aber was, wenn es funktioniert? Wie genial wäre denn dieses Gefühl, wenn es funktioniert? Und von dieser Freude werde ich immer geleitet.
Aber Mut ist dann am einfachsten, wenn man mit dem Rücken zur Wand steht, oder?
Ja, das stimmt.
Nein, aber ja gut, aber muss man trotzdem den Schritt machen.
Ja, natürlich, natürlich.
Man könnte auch auf Nummer sicher gehen.
Ja, und vielleicht ein paar Dinge weniger machen. Aber die Frage ist, ich spreche immer gerne von dem Pendel des Lebens, um eben ganz extreme Freude zu spüren, musst du auch mal extreme Traurigkeit gespürt haben. Und so ist es in allen Gefühlslagen. Das bedeutet, ich weiß, was es auch bedeutet, eine sehr hohe Summe Schuldenberg zu besitzen, weil du das gerade angesprochen hast, und zu überlegen, wie komme ich da jetzt raus, wenn ich keine Privatinsolvenz anmelden möchte. Und auch das ist gelungen.
Du hattest wie viel Schulden zu einem Zeitpunkt?
Fast 300.000.
300.000 sogar. Ich glaube, im Buch sind sogar nur 200.000.
Ja.
Du hast 100.000 unterschlagen.
Ja, also es waren 200 Sparzack-Wetsche.
Auch immer. Wie kriegt man sowas weg? Kein Mensch kann so viel Geld sparen. Es sei denn natürlich, man verdient irgendwann richtig, richtig gut.
Ich habe gut verdient. Das ist kein Geheimnis.
Als Content Creator.
Nein,
als
zu dem Zeitpunkt noch nicht. Zu dem Zeitpunkt noch mit dem Stoffgeschäft. Mein Stoffgeschäft lief wirklich sehr, sehr gut.
Würde man auch nicht vermuten. Mit einem Stoffgeschäft.
Ja, Millionenumsätze im Jahr.
Toll.
Also, ich habe es auch nicht gedacht, weil man denkt, so ein bisschen Handarbeit und so ein bisschen Nähen und ein bisschen Faden und Nadel. Aber da kommt einiges zusammen. Ich habe wirklich gut verdient, musste aber auch einen großen Teil davon einfach nehmen, um diese Schulden zu tilgen. Mhm. Also bei mir blieb nicht viel. Das ist halt einfach der wichtige Punkt. Das kam tatsächlich erst mit der Influencer-Tätigkeit, wo ich wirklich sagen konnte, okay, jetzt kann ich durchatmen, jetzt komme ich zur Ruhe, jetzt macht mir das nicht zum Kopfzerbrechen, jetzt muss ich nicht schon 3 Jahre im Voraus planen, wie stemme ich das?
Es ist auch so schön, jetzt rückblickend einfach über die schwierigen Zeiten zu sprechen, weil es dir jetzt gut geht. Aber die Schulden hat dir auch dein Mann und Partner damals hinterlassen, also dein Ex-Mann, der einfach
privat. Ich würde uns beide in die Pflicht ziehen.
Beide.
Also ich möchte mich da gar nicht aus der Pflicht ziehen, weil ich habe ja selbst die Entscheidung getroffen, darauf zu vertrauen, dass seine Entscheidungen auch in meinem Sinne sind. Und ich finde, wenn man ein Geschäftsmodell gemeinsam eingeht, sollten, auch wenn der eine die Einstecken auf der einen Seite hat und der andere, sich beide trotzdem immer in die Pflicht ziehen, sich für alles eigenständig zu informieren. Und das habe ich nicht getan. Wir waren quasi doppelt verheiratet. Wir waren verheiratet, wir hatten Kinder und hatten eine GbR. Und in einer GbR haftet man vollumfänglich mit seinem Privatvermögen für alles, nicht nur für die Hälfte.
Und er meldete Privatinsolvenz an.
Korrekt.
Damit war alles bei dir. Du hättest auch Privatinsolvenz anmelden können.
Ja. Das wäre der leichte Weg gewesen. Auch wenn sich das, eine Insolvenz ist natürlich nie leicht, aber das wäre in diesem Moment für mich der leichtere Weg gewesen zu sagen, aber ich habe mir diese Option immer offen gelassen. Ich habe gesagt, wenn ich merke, mental, körperlich, familiär kann ich nicht, ich kann das nicht abfangen, dann wäre ich auch diesen Weg gegangen.
Aber warum hast du es nicht gemacht? Ich finde, wenn man vom Ex-Mann oder damals noch Mann hört, ach, der meldet jetzt Privatinsolvenz an und ich bleibe jetzt auf allem hängen und muss für ihn mit einstehen, dann mache ich das doch auch. Warum hast du es nicht gemacht?
Ich hatte natürlich immer eine größere Vision. Ich wollte entweder dieses Stoffgeschäft weiter voranbringen oder in einem anderen Segment unternehmerisch erfolgreich sein.
Und das geht, wenn man erstmal Privatinsolvenz angemeldet hat.
Schwierig.
Das geht nicht so einfach mehr dann.
Natürlich nicht.
Weil man
keine
Kredite bekommt? Oder warum
eigentlich nicht? Unter anderem, also die Kreditwürdigkeit leidet natürlich darunter und auch die Glaubwürdigkeit den Banken gegenüber. Vielleicht war es auch Ego, vielleicht war es auch Stolz und vielleicht wollte ich es mir auch selbst beweisen.
Wie kann man ruhig schlafen mit so viel Schulden? Wie geht das? Und dann noch Kinder?
vielleicht war die Situation, ein Kriegskind zu sein, noch ein bisschen schlimmer war. Also es muss noch etwas Schlimmeres geben, damit du in dieser Situation dir denkst, und wir kennen das ja selbst, wenn jemand etwas Schlimmeres erlebt hat, kommt einem das eigene Leid, was so schlimm ist, vielleicht in dem Moment gar nicht mehr so schlimm vor, weil man sich denkt, der hat es ja noch ein bisschen schwieriger. Mhm. Und ich weiß nicht, woher dieses Vertrauen kommt, aber ich hatte immer das Gefühl, ich werde das schaffen. Egal wie, ich werde das hinbekommen.
Ja.
Ich war auch in meinem Leben noch nie einen Tag arbeitslos. Also noch nie irgendwie die Situation gehabt, immer eigentlich 2 oder 3 Jobs, immer auch die Motivation, ich möchte das, ich möchte finanziell unabhängig sein, ich möchte das schaffen, ich möchte meinen Kindern ein Vorbild sein und mir selbst auch etwas beweisen.
Welche Jobs hast du alles schon gemacht nebenbei? Also du hast ja auch eine Ausbildung mal zur Krankenschwester gemacht.
Nee, als medizinische Fachangestellte.
Das heißt, hieß es damals Krankenschwester?
Arzthelferin,
genau. Nicht Krankenschwester.
Krankenschwester ist jetzt Gesundheitspflegerin,
ja.
Lass mich nicht falsches
Wobei
sagen.
Wobei viele von denen lieber Krankenschwester genannt werden möchten. Ja,
okay.
Die finden den Begriff viel schöner als dieses Neutrale, was sich manchmal auch alle 3-4 Jahre ändert.
Ja, das stimmt.
Hab von einigen jetzt schon gehört, nein, ich bezeichne mich als Krankenschwester. Mhm. Und sowas. Ansonsten,
na kann klar, ich verstehen. Also ich fühle mich auch mit Arzthelferin irgendwie wohler, weil es eben auch der Beruf ist, den ich erlernt habe. Später kam die Umbenennung dann in medizinische Fachangestellte. Während der Ausbildung, ich habe meine Ausbildung verkürzt, ich habe sie kürzer gemacht, weil ich später angefangen habe. Durch ja ziemlich gute Leistung durfte ich bei der Ärztekammer meinen Antrag einreichen und quasi vorzeitig beenden. Ich habe während der Ausbildung sehr viele Fortbildungen gemacht, auch zur Hörgeräteakustikerin, habe mich dann nach der Geburt meiner Kinder selbstständig gemacht, habe angefangen, irgendwann selber zu nähen, meine eigenen Produkte zu designen, diese zu verkaufen und irgendwann kam die Idee, okay, warum nur das Endprodukt verkaufen, warum nicht das Material, was man braucht, um das Endprodukt herzustellen.
Ja.
Und das war ein schmaler Grat, weil ich hatte viele Kunden, die bei mir natürlich fertige Produkte gekauft haben und natürlich auch ja, ich wollte auch niemanden eine Konkurrent machen von Kolleginnen, wo ich dann natürlich auch Stoffe bezogen habe. Also es war so ein Übergang, der passiert musste, der sehr gut gelungen ist.
Es war auf jeden Fall wirklich immer ganz schön was los bei dir.
Ja, die letzten 40 Jahre war viel los.
Und du hast immer weitergemacht. Da war nie Stillstand, du hast immer weitergemacht.
Ich mache immer noch weiter.
immer weiter.
Auch wenn ich mir immer vornehme, jetzt wird es ein bisschen ruhiger, dann sitze ich da abends auf der Couch und denke, oh, diese Idee, also wenn du die jetzt noch umsetzen könntest und dann sitze ich da und fange schon an zu schreiben und die ersten Konzepte vor mich herzuarbeiten.
Bist du nicht einfach nur müde abends und gehst um 21 Uhr ins Bett?
Das manchmal, aber eigentlich nur, weil sich meine Kinder an mich ankuscheln, die 2 Kleinen. Und das ist einfach so ein schönes, gemütliches Gefühl, dass ich mir denke, okay, jetzt kannst du eigentlich nur einschlafen.
Ja.
Aber wäre diese Einschlafsituation nicht, die mich dann natürlich auch erdet und zur Ruhe bringt, würde ich teilweise bis 23, 24 Uhr da sitzen und an neue Pläne schmieden.
Du hattest ein Geschäft, das dir sehr am Herzen gelegen hat mit dem Stoffhandel.
Ja. Aber ich habe ruhig abgeschlossen. Also ich kann sagen, es war eine tolle Zeit. Es waren fast 10 Jahre.
Okay.
Fast. Oder 7, ich weiß es gar nicht so genau. Ich habe vielleicht auch an einem Punkt aufhören müssen, aber es hat sich dann letztendlich gut angefühlt. Und habe immer noch Kontakt zu sehr vielen Kolleginnen aus der Branche. Und das ist auch schön.
Dann kam aber die Content Creation, glücklicherweise, wir haben es gerade schon angeschnitten, mit dem Instagram und deinem ersten Post, die Fotografie, das Foto dann aus dem Fenster raus auf das Feld. Was war so der erste Post, der dir gezeigt hat, oh mein Gott, hier geht richtig was. Wie viele Menschen folgen mir plötzlich auf einmal?
Küchenordnung.
Ich liebe Küchenordnung.
Küchenordnung, weil das ist natürlich etwas, wo du ganz effektiv zeigen kannst, wie viel Arbeits- und Zeitersparnis du hast, wenn du nicht erst dein Gewürz 2 Meter weiter stehen hast, sondern relativ nah in der Nähe, wo du es zubereiten möchtest oder deine Küchenhelfer nicht 3 Schubladen weiter sind, sondern genau da, wo du sie benötigst. Und da habe ich Videos gemacht und habe das beschrieben, wie ich das sortiert habe. Und das war, glaube ich, so einer mit der Beiträge und dann später Reels, die wirklich. Und mein Hauswirtschaftsraum fällt mir auch gerade ein. Also mein Waschraum, wo Waschmaschine und Trockner drinstehen.
Ey, weißt du, was ich liebe? Ich habe Videos gesehen von deinem Waschraum. Weißt du, was ich liebe? Dieses eine Brett, was man rausziehen kann. Ich hab's versucht zu finden im Internet. Das ist irgendwie mit Rahmen. Das heißt irgendwie Rahmen.
Also ich bezeichne es immer gerne als Gleitbrett, weil ich ja von einem Brett zum nächsten den Korb schiebe.
Ey, das ist so. Also man muss sich einen Kleiderschrank vorstellen. Man hat einfach nur Regale. Aber wo kann ich meine Wäsche falten?
Ach, das Brett meinst du?
Das Brett unter dem Regal.
Ach so.
Ziehst du ein Brett heraus, auf dem kannst du falten.
Ikea.
Und das gibt es auch, sehr schön, und das gibt es auch unter deiner Waschmaschine.
Genau, so ähnlich.
Du ziehst es raus und kannst dann direkt den Wäschekorb draufstellen.
Ja, genau.
Hatte ich vorher noch nicht gesehen.
Rückenschonend.
Weil es ist total genial.
Oder?
Das Brett.
Hm? Ich auch.
Und die sind gar nicht so günstig.
Ich weiß.
Beschreib bitte ganz kurz nochmal, was hat die Menschen begeistert?
Tatsächlich dieses Brett.
Das Brett ist der Hammer.
Das Brett ist der Hammer. Also wir reden hier die ganze Zeit vom Brett. Kann man sich dieses Brett vorstellen?
Naja,
ich erkläre es kurz. Waschmaschine, Trockner stehen erhöht in einem Eimerschrank.
Wenn man einen Trockner hat, heutzutage darf man ja schon fast keinen Trockner mehr haben, aus ökologischen Gründen. Hast du da schon viel Ärger gekriegt, schon
nee,
viel Shitstorms
kann das aber
bekommen?
Ich kann das argumentieren. Wir sind hochallergisch und Wäsche trocknen draußen bei Pollenflug ist für uns tatsächlich sogar gesundheitsschädlicher, weil durch unsere Haut, die ja unser größtes Organ sind, atmen wir ja natürlich auch die Partikel, die auf der Wäsche sind, ein. Und wenn ich das von draußen mit reinnehme und eine Bettwäsche oder Handtücher beziehe, belaste ich ja tatsächlich sogar die Atemwege der Kinder.
Alles safe. Du hast deinen Trockner dir verdient.
Ich habe mir meinen Trockner verdient. Aber bei 10 bis 14 Waschmaschinen Wäsche in der Woche.
Ja, 4 Kinder.
Wann würde ich das schaffen?
Okay, gut. Also.
Kapituliere ich auch.
Unten steht die Waschmaschine. Mhm. Obendrauf steht der Trockner.
Nee, nebeneinander.
Ah, die stehen nebeneinander?
Die stehen nebeneinander. Ja. Und unter Waschmaschine und Trockner ist dieses Brett, was man per Push to Open nach vorne zieht, also es öffnet sich automatisch, da steht mein Wäschekorb drauf und ich kann die Wäsche aus der Waschmaschine einfach mit einem Schwung rüberschieben, ohne es anzuheben und dann in den Trockner legen.
Dazu müssen wir sagen, dass Trockner und Waschmaschine erhöht stehen.
Ja, genau.
Sonst ginge das ja nicht.
Genau.
Bei den meisten stehen sie ja auf dem Fußboden.
Korrekt, ja.
Die stehen bei dir auf dem Tisch oder worauf stehen die eigentlich?
Das ist ein Einbauschrank. Das ist so eine Konstruktion, die ist extra für Waschmaschine und Trockner.
Okay. Gehen wir nochmal zurück in die Küche.
Ja.
Und hier kommt die Frage aller Fragen.
Mhm.
Und manchmal denke ich,
manchmal
denke ich, ich bin der einzige Mensch auf der Welt, der Messer, Gabel, Löffel separat jeweils alles zusammen in das jeweilige Fach dort in der Geschirrspülmaschine steckt. Ich liebe das. Wie machst du es?
Ich bin nicht so. Jetzt schockiere ich, glaube ich, alle Ordnungsfans. Ich bin nicht so.
Damit hast du bei mir jede Glaubwürdigkeit verspielt. Wirklich?
Nein.
Aber entschuldige bitte, das ist mit anderen Worten, vielleicht kann ich dir noch was beibringen.
Ich würde es wahrscheinlich machen, würde ich ohne Kinder leben.
Ja.
Ich weiß aber nicht, ob ich meine Kinder dazu motivieren könnte, wenn sie schon ihre Sachen selbst in die Spülmaschine machen, machen sie, dass sie es dann auch noch nach Art des Bestecks ordnen.
Was aber überhaupt gar keine Mühe ist. Guck mal, ich habe ein Messer. Und ob ich das Messer zu dem anderen Messer stelle oder in eines dieser anderen Fächer, das ist doch total egal. Das ist doch,
recht.
Das kostet keine Mühe, das kostet keine Arbeit. Ich muss auch gar nicht nachdenken. Aber wenn ich es immer so mache, man muss sich nur diesen Moment vorstellen, wenn du das rausholst und in die Küchenschublade zurücktust, das ganze Besteck.
Griff.
Einmal mit der Hand alle Löffel, einmal mit der Hand alle Messer. Ich liebe das. Aber es ist nicht leicht, jemanden zu finden, der das mitmacht.
Das stimmt. Dafür bin ich bei Gläsern, Tellern, Schüsseln genauso akkurat. Besteck, ich weiß nicht warum. Dafür liegt es wirklich sehr akkurat in der Schublade. Also wirklich Gabel an Gabeln, die kuscheln so wirklich miteinander.
Also richtig alle Löffelchen, auch Löffelchenstellung.
Ja, genau. Also genau so liegen sie da. Ja. Da bin ich dann wieder, aber in der Spülmaschine irgendwie nicht.
Du überrascht mich total.
Aber ich stehe auch zu den Dingen, die eben auch nicht so perfekt sind.
Oh, ich hätte schwören können, dass du das machst. Ordnung halten. Macht etwas mit dir.
Hm.
Vielen ist es ein zu großer Kraftakt.
Verstehe ich aber.
Sie kriegen es nicht hin. Sie verstehen vielleicht, ja, ich kann das schon verstehen. Das ist auch bestimmt ganz schön. Aber es zu schaffen, es umzusetzen, das ist für viele ein Hindernis, das unüberwindbar ist. Beschreib bitte noch ein ganz kurz mal, was macht Ordnung mit dir?
Ruhe. Das bringt bei mir ganz, ganz viel Ruhe rein.
Bei mir auch.
Siehst du, da haben wir was gemeint.
Ich liebe das. Ohne, dass man penibel ist oder überakkurat, gar nicht.
Darum geht es auch gar nicht. Deswegen sage ich immer wieder, Ordnung ist nicht gleich kein Chaos im Alltag.
Ja.
Es sind die Grundelemente, die stimmen. Die Handtücher, die einfach alle sauber gefaltet sind. Das schöne Grundrauschen. Es beruhigt mich. Ich nutze es aber tatsächlich auch, wenn ich gestresst bin, gerne auch als Tool der Kanalisierung von diesem Stress und nehme gerne auch diese Energie, die sich dann anstaut und überlege mir, was habe ich jetzt schon länger mal nicht sortiert und leg dann los. Und dann denke ich mir danach, okay, du kannst das Problem jetzt mit einer Distanz betrachten und hast vielleicht sogar die Lösung und gleichzeitig ist ein Bereich einfach neu geordnet.
Du hast sehr früh schon Haushaltspläne geschrieben.
Ja.
Wie detailliert sind diese Haushaltspläne? Was steht drin?
Von früher oder von heute?
Also fangen wir doch mal kurz mit früher an.
Ich habe mich sehr ungerecht behandelt gefühlt in der Konstellation mit meinem Bruder. Mhm. Und in dieser traditionellen Familiengeschichte, dass ich als Mädchen irgendwie ein bisschen mehr machen sollte als er. So kam es mir vor. Und habe dann relativ schnell gesagt, nö, das mache ich nicht. Ich stelle uns jetzt einen Plan, damit wir beide sehen, wer was macht. Und es musste auch abgehakt werden.
Oh, in Bosnien noch?
In Deutschland. Wenn ich darüber nachdenke, fällt mir auf, wie akkurat warum ich immer noch gerne Checklisten führe und immer darauf bestehe, dass alle immer oben rechts das Datum hinschreiben, damit man weiß, von wann es ist. Das ist eine Vorliebe. Ich kann das gar nicht. Kontrolle. Vielleicht ist es Kontrolle über Dinge, damit ich sie organisiert bekomme und auch sichtbar für andere machen, was passiert da gerade. Und dann habe ich Pläne geschrieben. Wer bringt den Müll raus? Wer muss das Geschirr spülen? Wer muss die Betten machen? Wer muss staubsaugen?
Wir reden von unter 14, noch als ihr in Deutschland wart, bevor ihr abgeschoben wurdet, wieder zurück nach Bosnien. Ja. Also wirklich schon...
Ja, Grundschule.
7 bis 14, Grundschule.
Ich habe auch damals schon meine Kleidung abends rausgelegt und in der Art sortiert, wie ich sie anziehe. Also Unterwäsche, so der Dreie nach.
Ja, die Unterwäsche kommt als letztes, weil die muss ja oben sein.
Ja, ganz oben, genau. Also von oben nach unten im Stapel war quasi das, was ich als erstes anziehe und das als letztes ganz unten.
Das waren deine ersten Haushaltspläne, die natürlich jetzt als Influencerin perfektioniert wurden oder auch schon vorher.
Aber natürlich auch mit der Erfahrung des Alltags mit 4 Kindern. Das ändert sich ja. Also ein Haushaltsplan für 1 oder 2 Personen halt oder ohne Kinder ist nochmal was ganz anderes, als wenn man eben einige Kinder da hat, die natürlich vielfach Chaos machen.
Was steht drin?
Ich habe meinen Haushaltsplan nach Tagen und Themen sortiert. Ist für viele nicht praktisch.
Tage finde ich super.
Also ich sträube mich davor zu sagen, ich opfere einen ganzen Tag in der Woche und mache nur Haushalt und denke eigentlich immer nur an diesen Tag, ach, wann kommt endlich Ordnung rein? Und ich habe mich damit abgefunden, es fühlt sich für mich gut an, jeden Tag einen Bereich zu machen, sei es, heute wird mal alle Staub gesaugt, heute werden alle Bäder gemacht. Warum? Aus der Erfahrung als Vierfachmutter kann ich sagen, wenn da mal wirklich alle krank sind und alles kippt, weil irgendwie alle haben Magen-Darm, ist ja jeden Tag irgendwie was gemacht worden und wir brechen nicht im Chaos aus. Und es ist relativ schnell wieder eine Grundordnung danach da, wenn wieder alle gesund sind.
Was steht am Montag bei dir?
Am Montag ist Bad dran.
Ah, Bad.
Vom Wochenende.
Okay, am Montag ist das Bad dran. Mhm. Dienstag?
Staubsaugen.
Ganze Haus staubsaugen. Ja. Oh, ist aber auch viel.
Ja.
Aber okay.
Und
aber,
jetzt kommt der kritische Punkt. Ich habe Mittwoch Staubwischen drin. Und da sagen immer ganz viele, aber erst saugen und dann wischen. Es funktioniert, weil ich sauge am Samstag wirklich alles. Also nicht jeden Samstag, das muss man dazu sagen. Es kommt immer drauf an, was ist gerade gebraucht. Ja. Aber ich versuche wirklich auch die Flächen abzusaugen, sodass beim Staubwischen, was feucht passiert, dann gar nicht mehr so viel da ist.
Okay, dann verstehe ich das.
Donnerstag geht es um die Wäsche. Also bügeln etc.
Und das funktioniert nur einmal in der Woche Wäsche machen. Nein, das geht nicht.
Aber in dem Haushaltsplan steht tatsächlich drin, solltest du nicht jeden Tag waschen oder einen anderen Tag haben, könnte Donnerstag dein Waschtag sein.
Okay. Ja.
Soll natürlich auch für Personen funktionieren, die vielleicht nur zwei Waschmaschinenwäsche in der Woche haben. Mhm. Und freitags geht es ums Thema Einkaufen, Lebensmittel, Menüplanung. Wobei ich gestern festgestellt habe, ich bin jetzt ein paar Mal dienstags morgens einkaufen gewesen. Und ich habe festgestellt, dienstags morgens ist ein toller Tag zum Einkaufen. Es ist alles aufgeräumt, es ist alles frisch aufgefüllt, es ist nicht zu voll. Und da habe ich tatsächlich auch schon angekündigt, dass ich meinen Haushaltsplan anpassen muss.
Ich glaube, das wurde auch mal wissenschaftlich belegt, dass Dienstagmorgen der Tag ist, an dem am wenigsten los ist in den Supermärkten.
Kann ich bestätigen.
Ja, macht doch Sinn irgendwie.
Kann ich bestätigen.
Macht Sinn.
Jetzt heißt es, im neuen Jahr muss ich den Plan anpassen und auch ein bisschen umgestalten.
Aber es bringt wirklich Ruhe in den Kopf, wenn man diese Tage hat. Für viele ist es ein Graus. Und die denken, Gott, wie kann man sich nur so festlegen? Aber ich glaube, es bringt deshalb Ruhe, weil man keine Entscheidungen fällt.
Genau, du weißt ganz genau, okay, und dann kann man ja immer noch sagen, was hat jetzt Priorität? Muss ich überhaupt alles machen? Will ich? Oder ich bin krank, meine Mutter kommt und sagt, Mama, guck mal ganz kurz, heute müsste, und ich weiß ganz genau was.
Ja. Das ist das Gleiche mit dienstags und donnerstags zum Sport.
Ja.
Nicht, habe ich jetzt Lust oder nicht?
Genau.
Ach komm, mache ich heute nicht.
Tage.
Nein, es ist. Du verschwendest gar keine Zeit und Energie. Man muss.
Ja.
Hilft gar nichts.
Gibt natürlich, das kommt auch immer darauf an, was hat man natürlich auch für Arbeitskonstellationen.
Ja.
Ich bin mir meiner privilegierten Situation bewusst, dass ich meine Arbeitszeit nach meinem Belieben, meinen Wünschen frei einteilen kann. Da habe ich sehr, sehr lange drauf hingearbeitet. Das kam ja auch nicht von heute und morgen. Leider neigen wir dazu, immer das Endergebnis zu sehen und dann vielleicht manchmal auch zu beurteilen. Aber es sind halt auch viele Wochen vorangegangen, wo ich ganz selbstverständlich 60 Stunden gearbeitet habe, meine Kinder von 7 bis 16 Uhr in den Kindergarten geben musste, also die Großen. Das sind viele Jahre davor, die jetzt quasi Früchte tragen.
Ich habe auch bei Instagram bei dir gesehen, wie du Küchenhandtücher faltest. Da hast du ja auch gerade schon angesprochen. Und weißt du, was mich wahnsinnig macht? Im Video geht es so schnell und zwar in doppelter Geschwindigkeit, ganz bewusst doppelte Geschwindigkeit abgespielt, weil ihr wollt, ihr Content Creator, dass man dieses Video 12-mal, 15-mal anklicken muss, um das wirklich nachvollziehen zu können, wie das gefaltet wird. Stimmt's, oder?
Ich bin tatsächlich schon ein bisschen weg von diesen Zeitraffer, nennt sich das.
Aber bei eins noch gesehen.
Ja, ist immer wieder drin.
Und vor allem, dann kapiere ich es nicht, weil es ist zu schnell.
Also langsamer? Ist dein Wunsch langsamer?
Yes.
Okay. Berücksichtige es. Ich habe tatsächlich auch schon angefangen, so Zeitschnipsel-Videos zu machen. Also gar nicht mehr schnelle Abfolge, sondern lieber einmal langsam das zu zeigen und dann vielleicht nur so kleine Elemente, wie ich es dann wieder einsortiere, damit es nachvollziehbarer ist.
Okay.
Aber ich nehme deinen Wunsch gerne mit.
Das ist mir aufgefallen. Das müssen doch andere auch schon gesagt haben, weil man möchte das auch so falten wie du.
Ja.
Ja, und man sagt, ja, okay, gut, das war jetzt zu schnell. Wieder anklicken. Ich kriege diesen Schritt nicht mehr. Das ist ja so links rüber, gerade von unten und blups und doppelt gefaltet.
Also für den Algorithmus ist das nicht verkehrt. Da hast du ein wahres Wort gesprochen.
Ich wollte gerade sagen.
Weil je öfter die Story natürlich angeschaut wird, desto eher sagt Instagram, ist relevant, ist wichtig, sollten wir noch ein paar anderen Menschen ausspielen.
Ja, ich dachte, das würde dahinter stehen.
Nicht unbedingt. Tatsächlich ist der Aufwand, ein Video so zu schneiden, dass es langsam Sinn ergibt, also ein 15-Minuten-Video in eine Minute zu packen, viel aufwendiger, als wenn ich sage, 15 Minuten bitte in Geschwindigkeit 10 abspielen, dann ist das ein Klick. Man unterschätzt tatsächlich diese Videoarbeit dahinter. Man sieht mich 10 Minuten in meiner Stories von einem Tag, das ist Arbeitszeit 5 bis 6 Stunden.
Ja. Ja. Ich glaube, einige brauchen noch ein paar Tipps fürs Kinderzimmer. Kinder lieben es ja angeblich, im Haushalt mitmachen zu dürfen. Angeblich.
Sagst du angeblich? Ich kann das bestätigen.
Aber wie lange? Wie lange?
Bis zum Teenageralter?
Das gibt's doch gar nicht.
Und dann musst du sie aber bis dahin so weit gebracht haben, dass du sie ja schon dabei gesehen hast, dass sie gerne mitgeholfen haben. Und dann stellst du einen Haushaltsplan auf.
Dass die Kinder richtig eingebunden sind.
Ja.
Ja,
richtig ist immer so ein schwieriges Wort. Es soll sich natürlich immer nicht so anhören, als ob die Kinder jetzt irgendwie den Haushalt für eine ganze Familie. Das wird leider auch immer gerne mal als Aufhänger genommen. Mhm. Aber ich finde es sehr wichtig, sehr, sehr wichtig, Kinder integriert im Familienalltag zu lassen, dass sie verstehen, dass so etwas nicht von Zauberhand, während sie in Schule und Kindergarten sind, passiert und sie gehen morgens aus einer chaotischen Küche mit ihrer Brotbox weg und kommen wieder und alles ist irgendwie oder am Abend wieder perfekt. Das darf nicht passieren. Die müssen mit der Zeit verstehen, eine Ordnung, wenn ich sie gerne haben möchte, ist eben auch ein kleiner Zeitaufwand.
Also du liegst ja vormittags nicht so gemütlich auf der Couch, Füße hoch und erst wenn die Kinder wieder zu Hause sind, dann wird
geschuftet. Ich arbeite ja auch vormittags.
Ja, dann wird geschuftet, dass genau, sie sehen,
genau,
wie viel Arbeit
da hole ich das Waschbrett raus, dann wird die Wäsche noch mit der Hand gewaschen und der Hauswirtschaftsraum ist nur für Deko.
Und ich frage mich aber, ob die Einsicht bei Kindern einfacher ist, leichter zu erreichen ist, wenn Mutter alleinerziehend ist oder Vater alleinerziehend ist, weil sie dann mehr Verständnis dafür haben, dass alle mit anpacken müssen.
Ich lebe ja noch nicht so lange alleine mit den Kindern. Das bedeutet, sie kennen das viel länger in der Konstellation eben mit Papa. Und ich glaube, das, was am wirksamsten ist, ist Vorleben. Mein Lieblingsspruch ist, gib den Kindern Liebe und noch mehr Liebe und noch mehr Liebe. Und dann passiert der Rest von alleine. Und wenn du vorlebst, erst recht.
Kinder lassen gerne Dinge im Haus rumliegen.
Dürfen sie in ihren Zimmern so viel sie wollen. Da bin ich gar nicht
aber,
so.
Aber irgendwann muss auch mal aufgeräumt werden.
Natürlich. Einmal die Woche müssen sie dann mal so. Also gerade Teenager sammeln ja so einiges an. Auch Lebensmittel. So, das Brot, was montags aus der Box nicht gegessen worden ist, wird dann gerne mal in den Müll geworfen, in den Papiermüll. Auch das ist auch alles Thema bei uns. Aber deswegen versuche ich sie wirklich zu motivieren und sagen, hey, einmal in der Woche schaffst du das, räum mal bitte alles aus, den Mülleimer rau. Und die haben in der Küche so einen Plan hängen, wer bringt wann Müll raus, wer räumt die Spülmaschine aus.
Den gibt's.
Ja, den gibt es.
Und Kinder lassen natürlich auch ihre Sachen überall im Haus gerne verteilt rumliegen. Mhm. Das ist nicht das eigene Zimmer.
Die haben im Treppenhaus, wenn es quasi zu ihren Zimmern geht, so Körbchen hängen. Jedes Kind hat einen Korb. Und alles, was so gefunden wird von mir oder sie eben selbst auch, schmeiße ich in diesen Korb. Und ich sehe, das bewegt sich wochenlang nicht da drin. Dann ist ja natürlich auch erstmal die Frage, braucht man das überhaupt, was da drin ist? Ist diese Figur aus dem Überraschungsei wirklich so relevant? Oder hattest du nur keinen Bock, sie wegzuräumen und hast sie da reingeworfen? Dann kann man da nochmal drauf eingehen. Wir haben mittlerweile auch gar nicht mehr so viele Spielsachen im Zimmer. Das ist im Babyalter nochmal was ganz anderes. Dann hat man ja auch alles irgendwie eher in der Nähe. Die spielen ja jetzt glücklicherweise auch viel in ihren Zimmern und halten sich da auch drin auf.
Aber es ist interessant, ein Korb für jedes Kind dort im Treppenhaus und da kommt einfach alles rein.
Ja.
Das ist auch schnell entsorgt, einfach so zack.
Ja, genau.
Und wenn das nach zwei Wochen immer noch da drin liegt, ohne dass es ins Kinderzimmer umgefrachtet wurde.
Da frage ich einmal nach. Möchtest du mal einmal kurz nachgucken?
Du fragst immer.
Ja, natürlich. Die haben natürlich auch eine Chance.
Wir sammeln Zeug an. Mhm. Wir wissen aber, Besitz belastet. Mittlerweile spüre ich das
Macht
auch.
Macht auch Arbeit.
Hast du viele Bücher bei dir zu Hause stehen? Bücherregale?
Nee.
Das nicht. Okay, weil Bücher sind ja auch, haben eine mächtige Präsenz, eine sehr schöne Präsenz natürlich auch, hat auch was sehr Wohltuendes, aber es ist viel Materie, die sich da ansammelt.
Ich bin großer Fan von geschlossenen Schränken, egal für was. Türen davor und es ist einfach schon viel ruhiger fürs Auge.
Ja.
Also so gut es geht, wirklich. Wir haben natürlich jetzt auch viel Platz im Haus. Vorher haben wir auf nicht mal 90 Quadratmeter mit 6 Personen gelebt. Ja. Immer doppelte, ein Zimmer für 2 Kinder. Also wir kennen genauso, oder ich kenne genauso Platzmangel. Mein Tipp ist wirklich, natürlich alles raus, was man wirklich nicht braucht. Muss man das wirklich noch aufheben? Braucht man das wirklich? Kann ich das vielleicht spenden? Kann ich jemandem damit etwas Gutes tun? Aber Ordnung wird nicht leichter, wenn man mehr Platz hat. Denn die Gefahr zu sammeln, aufzuheben, weil ich doch den Platz habe, ist noch viel größer. Man sieht es vielleicht ein bisschen schneller, weil man sich denkt, hoch, warum ist da plötzlich so viel?
Ja.
Aber ich bin ganz großer Fan von Kisten, Körben und Türen an alle Schränke dran.
Das heißt, das Perfekte ist eigentlich ein großer Raum mit wenig drin.
Oder mit einem großen Schrank drin mit Türen.
Okay.
Dann kann man dahinter ja ganz viel lagern und wenn es einem zu viel wird, macht man die Türen zu.
Ja, und das gibt dann auch Ruhe.
Ja.
Auch wenn man weiß, was dahinter ist.
Ja, damit muss man sich dann anfreunden. Oder man sorgt dafür, dass da drin ja auch Ordnung ist. Aber für den ersten Moment ist es auf jeden Fall schon mal beruhigender, als wenn einfach alles offen ist.
Bist du denn, wenn es um innere Ruhe angeht, bist du denn schon beim Minimalismus angekommen?
Nein.
Liebst du Minimalismus?
Nein, ich bin kein Minimalismus.
Weil Marie Kondo liebt Minimalismus.
Deswegen sage ich, das ist nicht so. Nee, also ich bin kein Minimalist. Ich habe auch gerne Dinge. Ich umgebe mich auch gerne mit Dingen. Ich mag es aber gerne, wenn sie ordentlich sind.
Was ist der Gamechanger im Kleiderschrank? Außer jetzt das Brett, was sich natürlich rausziehen lässt. Was ist der Gamechanger im Kleiderschrank?
Um Ordnung zu halten?
Ja.
Naja, wenn man kann, so viel wie möglich aufhängen.
Okay,
ist natürlich auch schneller.
Mhm.
Geht. Ich habe super viel Platz im Kleiderschrank.
Ja.
Kann ich, das ist jetzt schlecht, ein Argument zu bringen, weil das wäre jetzt nicht in meiner Praxis umzusetzen. Wenn man nicht viel Platz hat, sich zu überlegen, ist das, was da drin ist, eigentlich ist auch etwas, was ich kleide. Also habe ich einen Kleiderschrank voller, ich habe nichts zum Anziehen. Oder habe ich einen Kleiderschrank voller 20 Teile, die ich wirklich gerne trage, regelmäßig trage? Und ich glaube, viele haben einen Kleiderschrank voller, ziehe ich vielleicht irgendwann mal an. Und das hat ja viel Geld gekostet.
Ja.
Aber es hat Geld gekostet, als man es gekauft hat. Und das Geld kommt eben auch leider nicht wieder, wenn man es aufbewahrt.
Sagst du jemals, ich habe nichts zum Anziehen? Kennst du den
Nein.
Satz? Okay, weil dieser Satz signalisiert nämlich ganz oft, dass jemand unzufrieden ist, vielleicht auch eine depressive Phase, dass man irgendwie verloren ist, was viele so gar nicht wissen.
Oder auch einfach überfordert mit der Menge, die im Kleiderschrank ist und gar nichts, also man hat den Fokus verloren, was trage ich gerne, was kann ich miteinander kombinieren, weil es schon zu viel ist.
Mhm.
Aber ich bin ja auch sehr reduziert in Farben, das macht es deutlich einfacher.
Vor allem schwarz.
Ich bin Farbminimalistin. Jetzt haben wir es. Ja, ich trage gerne, also alle Nuancen an Schwarz. Und Schwarz ist meine Lieblingsfarbe, bis es irgendwas Dunkleres gibt.
Du weißt, Schwarz ist keine Farbe, ne?
Ja, es ist ein Kontrast, aber für mich ist das Farbe. Alle Abstufungen von Grau, alle Abstufungen von Beige, gerne auch mal Braun und Herbst im Winter. Ja, schau, Schwarz, Grau. Was anderes wirst du an mir nicht finden.
Ich habe das auch immer. Ich habe auch das meiste schwarz und grau und bin jetzt eigentlich schon fast ein bisschen frühlingshaft mit braun. Das habe ich erst seit letzter Woche.
Ja?
Braun.
Steht dir gut.
Um einfach mal einen anderen Ton einfach mal reinzubringen. Ansonsten auch immer ein bisschen so, natürlich so Olivzeug geht immer noch so beige Oliv manchmal, aber alles noch so ein bisschen so schattiert.
Das macht's einfacher. Ja. Das macht's wirklich einfach. Und es passt ja irgendwie da doch am Ende alles zusammen.
Ganz leicht sogar.
Ja.
Ne?
Also man hat diese Frage... Natürlich, wenn man Farben fühlt, sollte man auf jeden Fall Farben tragen. Aber ich fühle es gar nicht. Ich fühle mich verkleidet in Farbe. Mhm. Also als sei ich nicht ich.
Was ist eigentlich, wenn der Partner nicht mitmacht bei der Ordnung? Das ist ja schon ein Konfliktpotenzial. Wie war das jetzt bei deinen beiden Männern? Du warst jetzt einmal verheiratet, dann hast du einen langjährigen Partner gehabt. Das sind die Väter jeweils von zwei Kindern.
Mhm, genau.
Wie ordentlich waren die?
Der erste nicht so ordentlich, der zweite sehr.
Okay.
Teilweise manchmal sogar ordentlicher als ich. Das muss ich ihm zusprechen. Das hat er gut gemacht.
Ach, wie toll.
Ja. Er hat dann immer meine Kaffeetasse hinterher getragen, die ich am Waschbecken liegen gelassen habe.
Ordnungsfragen bergen ein unglaubliches Konfliktpotenzial.
Absolut.
War das bei euch auch so in der ersten, also in deiner Ehe dann?
Also ja, wir hatten auch getrennte Büros. Also in einem Büro arbeiten wäre nicht möglich gewesen.
Okay, aber das ist ja okay. Also das finde ich jetzt auch nicht so ungewöhnlich. Mhm. Aber man wird sehr schnell in eine extremistische Position hineingedeutet. Mhm. Und man wirft einem quasi vor, dass man ja Ordnung halten will. Und das ist total verkrampft. Und jetzt mach dich doch mal locker und sowas. Als sei man wirklich der Böse.
Ja.
Ja? Nur weil man Ordnung hält und jemand anderem irgendwie etwas überzwingt.
Ich habe da, glaube ich, meinen Mittelweg gefunden. Ob der Mittelweg so gut ist, weiß ich nicht. Aber ich teile ihn gerne mit euch oder mit dir.
Ja, mit allen, die jetzt hören.
Ja, also. Ich habe es kompensiert. Ich habe es einfach gemacht. Ja. Also ich habe nicht darauf gewartet, dass die Einsicht auf der anderen Seite kommt. Ordnung ist für mich relevant für mein eigenes Wohlbefinden. Also habe ich für mich dafür gesorgt, dass diese Ordnung im Haushalt herrscht. Was natürlich auch bedeutet, dass ich viel mehr gemacht habe, als ich machen müsste.
Ja.
Aber hinten raus das Ergebnis war, dass es sich für mich stimmiger angefühlt hat.
Und kaum einer beschwert sich ja, dass jemand anders aufgeräumt hat.
Genau,
nur wenn man
es
halt möchte, dass der andere auch mitmacht, dann gibt es Konflikte. Also einfach machen. Wenn man selber Ordnung möchte, einfach machen.
Ich weiß nicht, ob
machen.
Der Tipp so gut ist.
Ich glaube, es ist der einzige, der funktioniert.
Habe. Genau, man muss sich selbst die Frage stellen, was kostet mich jetzt mehr Energie? Dieses tägliche Ausdiskutieren über diese Situationen oder... wenn ich es jetzt selbst mache. Es ist kein guter Tipp. Ich bin sehr vorsichtig mit dieser Aussage, weil es eigentlich so nicht sein sollte. Also eigentlich sollten beide gemeinschaftlich die Verantwortung für den gemeinsamen Lebensraum übernehmen. Hm. Nicht jeder hat den gleichen Sinn für Ordnung. Eine gute Idee ist ein Haushaltsplan. Wenn wir wieder da zurückkommen.
Ja.
Und dann vielleicht vorher besprechen und gemeinsam verteilen, wer macht denn gerne, also es gibt ja Menschen, die saugen gerne, dann gibt es Menschen, die waschen gerne Wäsche oder bügeln gerne, weil es sie beruhigt, dass man schon vorher aufteilt und sagt, schau mal, wir haben das doch besprochen.
Du hast sehr viel Kontrolle über dein Leben.
Ist es so?
Ja, habe ich das Gefühl. Und es ermöglicht dir auch sehr viel Ruhe, es ermöglicht dir Struktur, Routinen, da lebt es sich wirklich gut drin. Anders geht es ja auch nicht mit vier Kindern und da sind auch noch Kleine dabei und das auch noch alleinerziehend. Was sind die Tiefpunkte, die du manchmal erreichst?
Ich will zu viel.
Das ist kein Tiefpunkt.
Ich will zu viel auf einmal. Ist das, weiß ich nicht.
Das sagt jemand, der nie Tiefpunkte hat. Ach, weißt du, ich will so viel.
Ich beginne viel zu anders. Ich formuliere es anders. Ich beginne zu viele Projekte gleichzeitig und überschätze meine zeitliche Kompetenz, weil ich in diesem Moment, in dieser Euphorie, manchmal vergesse, das sind ja doch vier Kinder und dann wird mal eins krank und dann da komme ich ins Struggle.
Aber es sind berufliche Projekte
dann? Ja, eher berufliche.
Okay, aber wenn die dann brach liegen, auch nicht schlimm?
Ja, dann mache ich es halt später.
Ja.
Was soll ich machen? Ja, dafür ist man selbstständig, dass man dann auch diese Freiheit hat zu sagen, okay, was priorisiere ich jetzt? Kann ich Deadlines verschieben? Gibt es Partner, wo ich das outsourcen kann und sagen kann, hey, kannst du mich unterstützen? Und das ist doch schön. Ich habe mir über diese lange Selbstständigkeit sehr viele Partner aufgebaut, mit denen ich wirklich in einem tollen Netzwerk zusammenarbeite, wo ich auch mir Rat einholen kann, wo ich auch abgeben kann, wo ich auch Unterstützung mir hole, was ich am Anfang nicht konnte. Da bin ich über mich selbst hinausgegangen. Ich wollte immer alles alleine machen. Über alles bestimmen und sagen. Und jetzt ist es wirklich so, dass ich sage, du machst das bitte für mich,
ja,
gib mir mal ein Angebot. Und das funktioniert mittlerweile ganz gut.
Du wolltest es nicht, weil die anderen es nicht so gut gemacht haben wie du? Unter Umständen?
Weil ich immer gedacht habe, wenn ich es selbst mache, ist es noch ein Tick besser.
Okay.
Gebe ich zu.
Und wann hat sich das geändert?
Als ich gemerkt habe, dass nicht mehr alles geht. Dass meine A-Aufgaben leiden, weil ich versuche B- und C-Aufgaben, die jetzt nicht vom Ranking abgewertet werden sollen, aber man muss sich auf seinen A-Bereich konzentrieren, damit jemand anderes, der meine B-Aufgabe einfach als A-Aufgabe erledigen kann.
Hm. Auch du entdeckst ja immer wieder neue Dinge, die dich dann selber auch begeistern, ja, die du dann integrierst in dein Ordnungsleben. Ja. Was hast du zuletzt zum Beispiel für dich auch wieder entdeckt?
Im Ordnungsleben? Mhm. Schwierig, kann gar nicht so sagen, ob es etwas gibt. Oh doch, jetzt fällt mir was ein. Ich habe mir dieses Jahr einen Familienbus geholt. Und habe mir überlegt, wie kann ich mir diesen Bus im Innenraum so gestalten, dass wenn ich mit den Kindern unterwegs bin, ich nicht vorher überlegen muss, ich muss noch einen Rucksack packen, es müssen noch Feuchttücher mit oder Pflaster. Ich habe mir so Auto-Organizer besorgt, die ich vorher gar nicht kannte. Da gibt es auch welche für das, wie nennt sich das, Brillen?
Brillenfach. Ja, also genau, das ist diese, Sonnenschutz. Ist
Sonnenschutz,
das
dann. Genau, dann kann man das da dran klemmen und da sind da Kosmetiktücher drin. Und wenn das Kind von denen sagt, ich brauche mal ein Taschentuch, dann sucht man nicht erst, sondern zieht wirklich einfach nur an diesem Tuch. Das habe ich neu entdeckt.
Ja, da will man quasi, dass das Kind von hinten was,
ja,
hat,
genau,
damit man
frag,
das machen kann,
damit
oder?
Damit ich sehe, ob es funktioniert. Genau so, ja.
Interessant. Also, und gibt es noch mehr Autotricks?
Ja, Mülleimer im Auto. Oh, okay. Hat man nicht immer wieder die Frage, wo macht man das hin? Das sind so kleine Silikonbehälter, die sind in der Seitentür. Und wenn der voll ist, nehme ich den einfach mit, kipp den aus. Fand ich auch toll.
Ich finde es auch interessant, dass du gerade gesagt hast, ich habe mir einen Autobus geholt. Das hat mich früher bei meinen Freunden, als wir nach Hannover gezogen sind, immer total aufgeregt. Der sagt immer, holst du dir auch die neue Platte von Genesis? Und ich mir nur, ich würde mal sagen, ich kaufe mir die, ja, neue Platte, aber bei ihm ist nur holen, als sei das nur eine Sache von abholen. Ich fand diesen Begriff so schlimm.
Ist das was Hessisches vielleicht?
Ich weiß es nicht. Das war damals in Hannover, ah, okay, ist ja gar nicht so weit, ja, okay, entfernt. Und das hat mich immer so richtig aufgeregt, dass die gesagt haben, ich hole mir. Holst du dir auch die neue von?
Ich habe ihn abgeholt.
Ah, du hast, ja, du
ich habe ihn abgeholt. Vielleicht aber, kommt
aber,
es daher.
Aber vorher auch gekauft,
ja,
oder?
Ja.
Sag
ja
mir noch ganz kurz, und wirklich, es ist der Raum, finde ich, der am schwersten in Ordnung zu halten ist. Welche? Im ganzen Haus. Welcher ist es? Was sage ich?
Ach, du willst einen von mir?
Nee, ja, nee, was glaubst du, was ich jetzt sage? Ich will auf einen bestimmten Raum zu sprechen kommen.
Ja?
Ja.
Bad?
Nein, das Büro. Bad, ja, finde ich relativ einfach. Ein Büro.
So viele Kleinteile?
Ich weiß es nicht. Büro ist, da wird halt richtig gehobelt. Weißt du, da wird hier und da und die Zettel nach da. Ja. Und dann hast du hier wieder einen Stapel Bücher. Also ich finde, das Büro ist das allerletzte. Es muss immer erst das Haus gemacht werden. Küche, Wohnzimmer und so weiter. Und das Büro ist immer das, was ganz zum Schluss kommt.
Mein
das
Büro
macht man nicht
ist gar
vorher
nicht so ordentlich. Ja,
ja, eben, bin ich ja beruhigt.
Ich überlege gerade kurz, nein, weil da einfach immer ein Prozess stattfindet. Da, ja, ist ja nie, und ich will das ja auch gar nicht aufräumen, bevor ich den Raum verlasse, weil dann müsste ich ja am nächsten Tag mir die Dinge wieder nochmal hinlegen. Damit würde ich ja keine Zeit sparen. Bei mir liegen auch immer Briefe, vorsortierte Aufgaben. Ich habe so Hängeregister. Ich glaube, Büro sieht nur gut aus im Möbelhaus.
Du hast aus deiner Leidenschaft einen Beruf gemacht.
Berufung.
eine Berufung. Ordnung, ja, als Berufung.
Und dabei nie beabsichtigt. Ich habe einfach etwas geteilt, was ich gerne mache, was ich, glaube ich, auch ganz gut mache.
Ja.
Und viele Menschen damit erreicht. Wir haben uns verbunden. Und daraus wurde dann letztendlich ja dann auch ein Unternehmensmodell.
Was ist mit den Menschen, die immer noch nicht überzeugt sind, dass äußere Ordnung Einfluss hat auf das Innere?
Man kann sie nur versuchen einzuladen, es einmal zu probieren. Zwingen kann man niemanden. Ich sage auch immer gerne, mein Profil ist wie ein Buffet. Es gibt von allem etwas und du entscheidest selbst, wenn du an diesem Buffet bist, möchtest du mal was Neues probieren? Möchtest du immer bei dem Altbewährten bleiben und nur die Dinge, die du kennst, probieren? Oder dich vielleicht auch einfach mal aus diesem bekannten Wagen und testen? Wie ist es denn? Und viele haben es getestet und viele haben gesagt, was das für ein Wow-Effekt in einem selbst auslöst, wenn man sich auf die Schulter klopft und sagt, ich habe einfach meinen Keller aufgeräumt. Der war da 10 Jahre so unorganisiert und ich habe den jetzt einmal aufgeräumt, habe alles weggefahren, habe einen Sperrmüll bestellt und das sieht einfach so toll aus. Und ich bin stolz auf mich. Und dieses Stolzgefühl ist das, was einen dann im nächsten Projekt wieder antreibt.
Du hast auch geschrieben, glaube ich, den Satz, du warst schon immer etwas anders, als man sich das in der Familie vorgestellt hat.
Ja, bin ich heute noch.
Ja, warum?
Laut. Dann aber auch gleich wieder sehr zurückgezogen und gerne für mich alleine. Ja. Wo sich vielleicht meine Eltern Sorgen gemacht haben. Ich sag's mal jetzt überspitzt, was stimmt denn mit dir nicht? Warum bist du gerne mit dir alleine? Hat mich geprägt, diese Denkweise auch, wo ich auch hinterfragt habe, was stimmt denn mit mir nicht? Und muss ich denn jetzt wirklich unter Menschen? Brauche ich das wirklich? Bis ich irgendwann festgestellt habe, dass es tatsächlich sogar eine meiner Stärken ist, dass ich mich alleine nicht einsam fühle, dass ich alleine zur Ruhe komme, dass das mein Kraftanker ist, dass das mein Akku ist, den ich auflade, dass ich, wenn ich alleine bin, teilweise sogar zu den schönsten Ideen komme. Und da sich abzunabeln von den Erwartungen vielleicht vom Elternhaus oder der Gesellschaft, ist auch ein Prozess. Und da verliert man sich oft auch selbst.
Das hört man immer häufiger. Mhm. Du glaubst nicht, wie viele meiner Gäste genau diesen Satz sagen.
Hat das was mit kreativen Menschen zu tun?
Ich weiß es nicht. Ich bin gerne mit mir allein.
Mhm. Und ich bin das total gerne.
Ja.
Also wirklich gerne. Ich werde ganz, ganz oft in Fragerunden gefragt, ja, ist dir denn abends dann nicht mehr langweilig?
Gut, aber Langeweile gibt es heutzutage
also
nicht mehr.
Also das gibt's einmal nicht oder ob ich nichts zu tun habe dann am Abend. Ich denke mir, wir sind alle im Bett, alle sind zufrieden. Ich habe alles erledigt, was ich heute zu erledigen wollte. Ich habe vielleicht auch noch Sport gemacht. Ich hatte vielleicht auch noch ein bisschen Zeit mit mir. Ich konnte meine Kinder gut im Morgen und im Nachmittag begleiten. Und jetzt sitze ich hier und es ist einfach Ruhe und ich blicke auf diesen schönen Tag. Warum sollte es mir nicht gut gehen?
Du hast immer wieder Täler durchlaufen, hast dich immer wieder so rausgearbeitet, weil es eben immer wieder nach vorne ging. Gerade in deiner Teenagerzeit, wo man ja immer im Umbruch ist, was waren deine größten Herausforderungen als Teenager?
Na, ich war natürlich durch dieses Anderssein auch nicht unbedingt beliebt in der Schule. Ich hatte zwar einen engen Freundeskreis und teilweise auch mit den Freundinnen heute noch Kontakt, aber es fiel mir nicht ganz einfach anzuknüpfen. Mein Selbstvertrauen war auch immer nicht ganz stark. Ich war sehr schlank, sehr, sehr schlank, sodass man teilweise auch gemobbt worden ist, also für das Aussehen. Das macht einfach was mit einem. Also man fragt sich dann noch mehr, hatten meine Eltern vielleicht doch recht und mit mir stimmt etwas nicht. Ja. Tatsächlich sind aber diese Situationen, ich weiß, das ist rückblickend total komisch, das zu sagen, aber dieses Hin und Her und die Orte wechseln und immer wieder neu beginnen, vielleicht auch der Punkt gewesen, der dann den Menschen aus mir gemacht hat, der nicht so viel Angst hat und dann der selbstbewusst geworden ist und sich auch gerne was traut.
Deine Eltern haben sich, glaube ich, aus dem Buch, mich zu erinnern, auch regelmäßig gezofft. Da war viel Streit. Was wolltest du anders machen bei deinen Kindern? Außer sich natürlich nicht streiten, das ist jetzt offensichtlich. Ne?
Naja, ich bin ja natürlich nie in eine Partnerschaft oder Ehe mit dem Ansatz gegangen, ach, das geht jetzt nur für ein paar Jahre und dann trennt man sich wieder. Diesen Wunsch hat keiner, der eine ernsthafte Partnerschaft eingeht. Aber ich wollte diese Situation nicht schaffen, dass die Kinder mit ihren sensiblen Antennen irgendwann mal in diesem Streitmodus der Eltern sich befinden.
Und die merken alles.
Die merken alles.
Ganz schnell. Die haben diese Antennen.
Genau,
ne?
Die haben diese Antennen. Und das Schlimme ist, und was mir als Kind passiert ist, ich habe mich dann auch gefragt, streiten die wegen uns? Also haben wir als Kinder etwas falsch gemacht? Streiten die vielleicht wegen uns und dann versucht mich noch ein bisschen mehr anzupassen, damit meine Eltern vielleicht einfach bessere Laune haben. Und ich hatte so Angst davor, dass mir das mit meinen Kindern passiert, dass ich genau das gleiche Vorbild weitergebe. Und dann habe ich mich irgendwann entschieden, weil Konflikte in meiner Partnerschaft waren, die nicht lösbar waren. 3 Jahre haben wir es probiert und haben dann gesagt, nein, das funktioniert nicht, dass ich dann eher das Modell bevorzuge. Ich lebe mit meinen Kindern alleine. Die haben alle einen super Kontakt zu ihren Papas. Also das muss ich sagen, das funktioniert gut. Wir haben natürlich auch unsere Konfliktpunkte, logisch. Ob man zusammen als Eltern ist oder nicht zusammen, hat man das immer, weil man vielleicht auch unterschiedliche Erziehungsansichten hat. Aber bei uns ist eine Ruhe eingekehrt.
Hast du jemals das Gefühl gehabt, als Mutter versagt zu haben?
Immer wieder.
Weil du einfach die Beziehung nicht aufrechterhalten konntest.
Natürlich.
Jetzt die zweite große Partnerschaft.
Gerade bei der zweite. Ich glaube, genau aus dem Grund hat es so lange gedauert, diese Trennung einzusehen, weil ich mich selbst als Versagerin gefühlt habe. Warum habe ich es erneut nicht geschafft, eine Beziehung auf langfristige Sicht zu halten, Dabei lag es nicht an mir. Aber dennoch hinterfragt man ja, warum bringt man sich in diese Situation? Warum lernt man vielleicht jemanden kennen und lässt den in sein Leben, obwohl man vielleicht von Anfang an wusste, da gibt es so Touching Points, so mal einen modernen Begriff zu benutzen, Red Flags.
Red Flags, ja.
Rote okay. Flaggen,
Red Flags,
die,
roten Flaggen, ja.
Genau,
ja.
Die so wedeln und sagen, na, eigentlich ist das vielleicht gar nicht so gut. Es trotzdem toleriert. Mein Wunsch nach Familie, nach einem Zusammenkommen, nach der Konstellation, wie ich mir das wünsche, war immer sehr groß und ich habe diesen Wunsch über die Möglichkeiten gestellt.
Vielleicht liegt es aber gar nicht in der Natur der Partnerschaften, dass sie so ewig dauern.
Genau.
Vielleicht ist das
auch
natürlich.
Diesen Gedanken habe ich in letzter Zeit öfter gehabt.
Vielleicht ist das Natürlichste einfach, dass man durchaus Abschnitte miteinander verbringt.
Ja.
Also viele werden jetzt
und auch dankbar dafür sein.
Und auch dankbar dafür sein. Man redet ja immer von Lebensabschnittspartnern. Das ist natürlich total hart und brutal, wenn es nur von einer Seite ausgeht. Aber es würde einen darin bestätigen, sich keine Vorwürfe zu machen, weil das vielleicht auch gerade in unserer Zeit, wo wir uns ja alle viel mehr selbst verwirklichen.
Korrekt.
Jeder guckt ja auch auf sich heute und nicht nur auf die Gemeinschaft. Mhm. Vielleicht ist das einfach das Normalste von der Welt und man muss da gar kein schlechtes Gewissen haben.
Wir sind aber natürlich alle unter anderen oder die meisten von uns unter anderen gesellschaftlichen Vorgaben, Vorbildern und Normen aufgewachsen und sind vielleicht die Generation, die das Ganze aufbrechen.
Wie wäre denn dein Leben verlaufen, wenn du in Bosnien groß geworden wärst? Oder wenn ihr, nachdem ihr zurückgekommen seid, nach Bosnien mit 14?
Ich kann natürlich nur spekulieren. Ich bekomme ja auch durch ehemalige Klassenkameradinnen mit, dass sich da auch super viel getan hat, dass das Land auch viel moderner geworden ist. Aber rückblickend aus dem Punkt von da wäre ich wahrscheinlich Mama, Hausfrau, würde mich überhaupt nicht verwirklichen, würde mich dem fügen, was so der Norm in diesem kleinen Dorf, wo ich geboren bin, ist und würde genau dieses Leben leben. Ich hätte es wahrscheinlich aber auch nie in Frage gestellt, weil ich ja niemals den Zugang zu anderen Möglichkeiten bekommen hätte.
Ja, die Rolle von Mädchen sind andere.
Ja, sind einfach andere. Also,
wie du ja auch schon anfangs zu spüren bekommen hast, bis du deinen Haushaltsplan aufgestellt hast.
Genau, also ich war schon immer etwas anders, rebellisch, gerne mit Veränderung und habe das gerne positiv beeinflusst, dass einfach auch etwas passiert, dass sich etwas verändert.
Kannst du sehr emotional werden?
Oh ja.
Kannst du sehr...
Ja.
Kannst du... Okay, man möchte sich nicht mit dir streiten?
Ich bin Sternzeichen Jungfrau. Ich glaube, mit Jungfrauen will man sich gar nicht streiten. Wenn man die einmal gegen sich hat, dann ist das nicht gut.
Wie ist es mit Steinböcken? Steinböcke und Jungfrauen? Wie können die sich gut streiten?
Mein Steinböcke. Da hast du jetzt was getroffen. Wir haben interessanterweise auch nie wirklich gestritten, bis zur Eskalationsstufe am Ende.
Okay.
Ich glaube, wenn es dann da emotional wird, dann wird es auch wirklich emotional. Es gibt nur eine Handvoll Menschen, also mein Inner Circle, die wirklich, wirklich genau diese Isella kennen. Das bedeutet nicht, dass ich eine andere bin, aber ich lasse bestimmte Bereiche einfach weg, weil ich mich damit auch selbst ein bisschen schütze. Ich meine, wir sind, wie du sagst, eine Internetpersönlichkeit. Man ist mit seiner Präsenz, mit seinem Wesen, mit seinem Auftreten eben immer doch irgendwo in so einem kleinen, wie nennt man das? Man wird dem ausgesetzt, dass Leute dann doch viel an einem kritisieren und damit muss man zurechtkommen. Ich habe glücklicherweise, Klopf auf Holz, eine sehr friedvolle, friedliche, keine auf Streit ausgelegte Community.
Ja, Ordnung ist aber auch ein ganz gutes Thema.
Wollte ich gerade sagen. Also ich habe kein kritisches Thema. Vielleicht liegt es daran. Nun,
außer der Wäschetrockner, aber das haben wir geklärt.
Aber das
haben wir alles aus dem Weg geräumt. Muss ich sagen,
genau. Ich habe kein schwieriges Thema. Ich glaube, das kommt noch dazu. Und es würde es schwierig machen, wenn ich zum Beispiel meine Kinder zeigen würde. Ich habe mich damals gefragt, wie würde ich mich fühlen, wenn jemand von außen etwas an meinem Kind beurteilt. Damit würde ich nicht zurechtkommen. Mhm. Und da war der Punkt, meine Kinder sind außen vor, die haben damit nichts zu tun. Ja. Genauso gibt es Seiten von mir, emotionale Seiten, wobei ich auch schon tatsächlich die ein oder andere Träne, als es um das Buch ging, verdrückt habe. Da habe ich auch überlegt, da bin ich ganz ehrlich, lade ich das jetzt wirklich hoch? Mhm. Also zeige ich mich von dieser verletzlichen Seite? Und ich fand es genau in dem Moment, weil das war der Moment, den ich gefühlt habe. Das war der Moment, der ist, glaube ich, auch super natürlich. Ich glaube, ich hätte es auch unnatürlich empfunden, wenn es nicht so gewesen wäre. Weil da liegt ein Buch, was meine Lebensgeschichte schreibt. Das sind 40 Jahre meines Lebens. Wenn ich da emotional so kalt wäre, das würde sich auch nicht echt anfühlen für mich. Also habe ich gedacht, und dafür habe ich sehr viel Lob bekommen. Danke, dass du das genau so hochgeladen hast. Ich verspreche mich auch regelmäßig, habe auch Rechtschreibfehler. Und ich lasse das alles einfach so drin. Ganz am Anfang aber muss ich sagen.
In der zweiten Auflage kann man das schon korrigieren.
Ja, das stimmt. Das also. Stimmt. Ne, also in dem Buch sind auch der ein oder andere Rechtschreibfehler. Liegt aber auch daran, dass das Buch von mir geschrieben worden ist. Also ich habe die Texte, da saß niemand und hat das für mich geschrieben, sondern ich habe es gemacht. Das ist nun mal so. Das passiert. Ob es wirklich Bücher gibt, die keinen einzigen Fehler haben?
Nein, glaube ich nicht.
Danke. Das wird mir immer wieder bestätigt, als ich gesagt habe, oh mein Gott, das sind 7 Rechtschreibfehler drin. Und es gibt kein Buch auf der Welt. Aber man erkennt es. Also wenn man meinen Schreibstil kennt, ich habe eine Vorliebe, E und I gerne zu vertauschen. Und genau das ist passiert. Und dann hat eine Leserin gesagt, daran erkennt man, dass du es geschrieben hast. Also man erkennt dich wirklich wieder. Und es ist nicht irgendwie ein anderer Rechtschreibfehler.
Eigentlich müsste die KI, die man ja nochmal rübergehen lässt, eigentlich das erkennen.
Ja, das stimmt.
Eigentlich. Also, aber du kennst du kennst manche Personen, die wirken so auch ausgeglichen, auch so kontrolliert. Man möchte einmal mal gerne auch miterleben, wie die ausrasten.
Ausrasten im Sinne von was? Negativ,
ja, einfach
positiv?
Einfach mal so richtig durchdrehen. Einfach mal so. Auch im Streit meinetwegen. Ich würde dich gerne erleben einfach.
Also du erlebst mich ganz viel lachend. Ich bin wirklich ein sehr fröhlicher Mensch. Ja. Du erlebst mich lustig sicherlich auch, wenn du mit mir unterwegs bist. Konfliktpunkte. Tja, wirst du, glaube ich, nicht erleben. Das passiert mir tatsächlich auch nur mit Menschen, die mir sehr, sehr nahe stehen.
Ja.
Und ich glaube, das ist auch
ausgerechnet
das
mit denen.
Leider ja.
Ausgerechnet mit denen.
Ich lese das auch manchmal, wenn so eine Nachricht kommt, ja, ich bin sehr enttäuscht darüber, dass du dies und jenes getan hast.
Okay.
Und dann versuche ich, oder etwas gesagt, egal was es ist, sage ich, enttäuscht zu sein, ist für mich ein sehr, ja, ein verbundener Begriff. Weißt du, was ich meine? Wenn ich von jemandem enttäuscht bin, muss ich einen Bezug zu diesem Menschen haben.
Oh.
Muss eine Verbindung zu diesem Menschen
natürlich
haben. Der muss eine große Rolle in meinem Leben spielen. Also warum bist du, obwohl wir uns doch gar nicht kennen,
ja,
enttäuscht von dem, was ich gesagt habe, obwohl es ja überhaupt kein ausschlaggebender Faktor in deinem Leben ist? Also sollte man sich vielleicht an der Stelle hinterfragen, was hat das überhaupt in mir ausgelöst? Also warum empfinde ich mich enttäuscht von der Person, die gar keine Rolle in meinem Leben spielt? Ist das vielleicht auch einfach ein Thema, was ich mit mir selbst habe?
Enttäuschung ist eine so harte Waffe.
Mhm, finde ich auch.
Wenn man jemanden eine Enttäuschung an den Kopf schleudert.
Ja.
Ich bin enttäuscht von dir.
Das ist schwierig, oder?
Ja.
Sauer zu sein, traurig zu sein, finde ich alles nicht so schlimm wie enttäuscht. Enttäuscht ist schon etwas, wo ich sage, das hat Tiefe.
Aber das Problem liegt oft bei einem selbst.
Wer enttäuscht ist,
der hat eigentlich ein Problem.
Ja, und das wollte ich damit sagen.
Der hat eine falsche Erwartungshaltung.
Ja, genau, eine Erwartungshaltung. Ich bin ein Mensch, ich bin keine Maschine, ich bin kein KI-Profil, ich habe Meinungen zu bestimmten Themen und wir werden niemals d'accord in allem sein. Das geht ja auch gar nicht. Das bin ich mit meiner besten Freundin nicht. Auch wir haben Konflikte. Aber die Konflikte sind so aufgebaut, dass mit den Menschen, die mir eng stehen, wir unsere andere Meinung respektieren. Auch wenn wir sie vielleicht nicht annehmen würden. Und auch wenn ich meiner Freundin sage, mach das bitte nicht und sie macht es trotzdem, würde ich niemals sagen, ich habe es dir doch gesagt, sondern komm her, wie lösen wir das jetzt?
Ja.
Und das macht für mich dann auch Freundschaft aus. Sehr schwer in meiner Branche Freundschaften zu schließen.
Warum eigentlich?
Es hört sich zwar sehr böse an, aber man muss tatsächlich immer hinterfragen, ist das ein eigennütziges Projekt, was die Person auf der anderen Seite hat? Also ist die Person nett, weil sie dich mag, oder erhofft sich die Person etwas von dieser Situation? Weil 350.000 Follower zu haben, ist in der heutigen Zeit, so abgedroschen es auch klingt und ich das gar nicht so fühle, eine Reichweitenmacht.
Mhm.
Und für viele Menschen ist das, was so jemand auf dem Account sagt, auch teilweise, das hat sie so gesagt, das ist ja Gesetz. Wo ich dann immer sage, bitte zieht euch selbst in die Pflicht, in die Verantwortung, hinterfragt auch bei mir alles. Meine Meinung muss nicht zu deinem Wertesystem passen.
Und die sich an dich wenden, bei denen du dann erstmal gucken musst, was steckt wirklich dahinter, das sind dann so Kooperationen? Oder?
Nee, nein. Also teilweise auch Freundschaften oder Bekanntschaften aus der Vergangenheit, wo ich mir denke, wir haben uns so viele Jahre nicht gehört, warum jetzt? Genau.
Und ihr wart nie ordentlich?
Das stört mich überhaupt nicht. Also wirklich so gar nicht. Und keiner meiner Freunde, wirklich engen Freunde, würde jemals, wenn ich komme, sich denken, ich muss jetzt hier aufräumen.
Nein, aber das finde ich auch gesund, weil es ist deren Zuhause.
Genau. Und
absolut.
Das würde ich, diese Erwartungshaltung hätte ich auch nie.
Nein, das wäre auch total ungesund.
Genau, das wäre auch für mich und für die Person selbst.
Das wäre sogar total unsympathisch von dir,
absolut,
wenn du das so
absolut
sehen würdest.
Ja,
ich erwarte, dass
aber
es
fremde Menschen oder die Menschen, die mir nicht nahestehen, gehen tatsächlich davon aus, Viele sind sehr überrascht, wie locker ich dann doch bin mit allem und sage, wow, also ich habe dich ja schon sehr fröhlich erlebt, aber du bist ja doch noch mal viel nahbarer.
Ja. Und laut.
Und laut. Laut bin ich. Musstest du schon runterdrehen?
Nein. Du hast es gesagt. Ich zitiere nur dich.
Ja, ich bin. Das bin ich
auch. Ich fand dich jetzt nicht so laut. Aber ja, ich habe dich ja auch jetzt in der Öffentlichkeit hier erlebt, weißt
genau,
du.
Genau.
Musst dich ein bisschen bremsen.
Muss ich das?
Nein,
muss ich eigentlich
überhaupt
nicht. Muss ich gar nicht. Aber es gab vielleicht dazu auch ein Beispiel, warum dieses Laut irgendwann entstanden ist. Es gab mal eine Situation mit einer, ich weiß auch gar nicht, ob ich mit dieser Person zusammen war oder eher eine Bekanntschaft. Die Person hat zu mir gesagt, du lachst immer so laut.
Ja, auch ein gemeiner Satz.
Das ist so unangenehm. Und da habe ich mir gedacht, Lachen ist doch sowas Fröhliches. Das ist doch sowas Tolles. Und ich finde, gerade wenn man lacht, zieht man andere Menschen doch automatisch mit. Warum hat die Person das als unangenehm empfunden? Und ich habe es zuerst auf mich bezogen. Lange, bis ich verstanden habe, hat eigentlich gar nichts mit mir zu tun gehabt.
Es gibt vielleicht manche, die lachen dann noch mal extra laut, weil sie sich mit dem Lachen dann noch ein bisschen mehr in den Mittelpunkt lachen.
Ja, okay.
Es ist dann etwas mehr als das natürliche Lachen, was schon drin ist. Und da kann ich das verstehen, wenn vielleicht jemand denkt. Ansonsten ist Lachen ja etwas sehr Authentisches.
Find ich auch.
Comedians zum Beispiel, denen ist oft der Applaus am Ende eigentlich egal. Der
das
hat keine Lachen. Wirkung, weil klatschen tut jeder, so auch aus Pflicht. Aber wenn zwischendurch gelacht wird, dann ist das eine authentische Reaktion.
Absolut.
Keiner lacht, wenn er nicht lachen muss.
Mm, das stimmt.
Und das ist für die große Belohnung. Die Lacher zwischendurch, nicht der Applaus am Ende.
Das stimmt. Und das passiert aus Reflex, weil ich einfach etwas lustig finde oder loslache dann auch. Ja.
Keep on laughing, Isella.
Ich schweige.
Jetzt traust du dich nicht.
Was möchtest du wissen? Stell konkrete Fragen, dann überlege ich, ob ich antworte.
Das war der Schluss quasi. Das war einfach so die Einleitung der Verabschiedung.
Okay.
Hör mal, danke dir.
Sehr gerne.
Für die schöne Begegnung.
War sehr schön.
Hier in deiner Heimatstadt in Kassel, wo du dich nicht hast vertreiben lassen.
Nein, ich bleibe auch hier.
Aus dieser Stadt. Abgeschoben, als du 14 wart und mit 19 bist du wieder zurückgekommen. Für immer geblieben. Dann danke für heute.
Ich danke dir. Bitte.
Und bis die Tage.
Bis dann. Danke dir.
Talk mit Thies.
Das war unser Gespräch mit Isella Lange. Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Wie kriege ich künftig mein Haus warm oder kühl in heißen Sommern? Was kostet es, eine neue Heizung einzubauen? Oder rentiert sich die Wärmepumpe doch? Brauche ich wirklich Vollwärmeschutz und dichte Fenster?
Saniere mit Plan.
Was muss ich alles beachten, wenn ich mein Haus oder meine Wohnung energetisch auf Vordermann bringen will? Ich bin Thomas Becker, Redakteur beim Mitteldeutschen Rundfunk, und in meinem Podcast geben sich die Experten die Klinke in die Hand. Energieberater, Heizungsbauer, Schornsteinfeger, ein Sachverständiger für Wärmepumpen, Fachleute für autarke Lösungen, Sanier- und Solarexperten und so weiter. Dazu gibt's Erfahrungen von Kunden, die bereits investiert haben. Was kann man alles machen und was sollte man besser lassen? Und falls sich beim neuen Heizungsgesetz etwas bewegt, auch da sind wir dabei.
Sanieren mit Plan. Ein Podcast von MDR Thüringen. ARD.